Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Hype, noch mehr Hype und Russen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Durch unsere neue Aufnahmestruktur habe ich völlig aus den Augen verloren, welche Nummer wir jetzt hier haben. Aber das macht nichts. Ich habe zwei nette Herren hier im Gepäck. Davon kann mir mindestens einer sagen, welche Nummer wir haben. Und ich denke mal, das wird André Hecker sein.
Hättest du das Skript offen, würdest du es sogar lesen können.
Ich habe das Skript offen. Ach, da oben steht es. Ach, scheiße.
172.
Daniel, das ist ein Wundermerk namens Struktur.
Ja, nee, ich habe es da links oben stehen. Ich habe es hier da. Guck mal, da habe ich es vermutet. Hier direkt
das
ist, am Anfang.
Das gehört schon zu guten Ton, dass wir das noch nicht wissen. Das ist doch
okay. Ja. 172. Ich wär's,
wenn wir jetzt aber wegen dem neuen Aufnahmerhythmus Folge 387 heute aufnehmen. Weil wir einen ganz ausgeklügelten Rhythmus jetzt haben.
Wie ist das passiert? Ja, und ja. Da habt ihr ihn schon gehört. Herzlich willkommen, Tino Hahn.
Hallo.
Ja, und wir wollen heute mal wieder ein paar Filme besprechen. Ein Film, der schon ein bisschen weiter zurückliegt. Ein Film, der jetzt gerade frisch gestartet ist. Und ein Film, der jetzt demnächst nochmal wieder aufgeführt wird. Und ich finde, es ist eine wundervolle Mischung, wenn ich das mal schon zu Beginn so sagen darf. Fangen wir, glaube ich, mit dem Film an, der ein bisschen weiter zurückliegt, oder?
Ja.
Ja. Wir haben uns noch mal vorgenommen, ein wenig über Sinners, oder wie hier in Deutschland heißt, Blood and Sinners zu sprechen. Ein Film, der jetzt schon so ein bisschen für, ja, sowohl Spaltungen sorgt, aber halt auch für eine kuriose Berichterstattung. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Wie das so um das weltweite Einspiel mit dem Film steht jetzt?
Ja, in Amerika gut, Rest der Welt gibt ein Shit.
Ja, und habt ihr mitbekommen, was da wohl die Besonderheit an dem Einspielergebnis so gesehen ist? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Warner nur ein Jahr die Rechte an diesem Film.
Nee, ich glaube, sie haben sie länger, bevor sie irgendwie, also ich glaube, Kugler kriegt die Rechte irgendwann mal komplett für sich selbst. Also
er hat aber schon nach relativ kurzer Zeit, wenn ich das richtig verstehe.
Relativ kurzer Zeit in solchen Film-Business-Dimensionen, aber ich glaube, so schnell war das nicht. Aber jedenfalls haben die große Zugeständnisse gemacht, damit er bei ihnen bleibt.
Ja. Was?
Das hatte ich auch gelesen, das ist zumindest ungewöhnlich. Also er hat seine Carte Blanche gut ausgespielt.
Aber man muss auch dazu sagen, er hatte mit Warner schon eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit bislang. Ne? Also die Creed-Filme waren ja jetzt nicht unerfolgreich.
Ja, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen da, wo Nolan weggegangen ist, dass man da auch so dachte, oh Gott, jetzt beginnt das, dass alle von A nach B wechseln, irgendwie nicht mehr zufrieden sind mit den Studios, mit denen sie gute Erfolge verzeichnet haben. Und das war dann, glaube ich, da in so einer, ja, nicht in so einer Erpressungssituation, in so einer, wo die Machtdimension, wo sich mal das Machtgefälle ein bisschen geschiftet hat und wo man dann als Einzelperson, als Kreativer dann auch mal einen Hebel hatte für die Studios, da sich irgendwie, ja, mal mehr zu committen und auch mal mehr da den Filmemachenden entgegenzukommen.
Ja, wobei Warner ja schon ein Studio ist, was sowas immer noch gerne macht, ne? Mhm.
Ja, ich hatte dann nur irgendwas drüber gelesen, deswegen ist das auch so eine Mischung aus, ich erinnere mich hoffentlich richtig und gefährliches Halbwissen, aber jedenfalls hat Kugler da einen sehr generösen Deal abschließen können. Auch, dass so erstmal aus den Einspielergebnissen alles bezahlt wird, was noch so offen steht und dann er auch die Rechte an dem Film irgendwann zurückbekommt.
Ja, aber das halt in relativ kurzer Zeit, also unverhältnismäßig kurzer Zeit, die normalerweise nicht so schnell, oder die Übergabe tritt normalerweise wohl nicht so schnell ein. Mm. 93 Millionen hat er jetzt weltweit.
Ja. Also er kriegt die Rechte nach 25 Jahren zurück.
Nach 25 Jahren?
Ja, und das ist wohl trotzdem sehr schnell.
Okay, dann habe ich mich da krass verlesen. Ich hatte nur irgendwas mitbekommen, dass irgendwas sich schon nach einem Jahr ändert. Ja, aber ey, auch hier möchte ich auch nicht so viel gefährliches Halbwissen verbreiten. Wie gesagt, das ist wohl nur trotzdem eine etwas spezielle Situation mit diesem Film.
Und das im Prinzip, also vereinfacht gesagt, bedeutet das, also entweder kommt nächste Woche Sinners 2 oder das Prequel zu Sinners, The Irish Vampire, oder man wartet und in 25 Jahren wird sich ja auch so ein Cult-Following aufgebaut haben und dann kommt halt der zweite Teil und da kann er komplett machen, was er will.
Ja. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, ich werde, glaube ich, hier schon mal eine kleine Warnung aussprechen, denn wir werden schon relativ spoilervoll über Sinners jetzt hier reden. Ne? Also ja. Wir wollen den ja schon so ein bisschen noch mal durch die Mangel nehmen. Deswegen.
Ja, auf jeden Fall. Und halt, was auch noch ganz spannend ist, fand ich, dass er halt auch so ein bisschen Rekorde aufstellt, gerade so im Genre, weil er ja zum Beispiel jetzt auch irgendwie in der Nachwoche nach dem Start irgendwie nur um 27% irgendwie an Zuschauern gedroppt ist, was irgendwie der niedrigste Zuschauerabwander Zyklus irgendwie in der jüngsten Horrorgeschichte war, die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre oder so. Also der macht auch gerade ziemlich viele Kinorekorde, was halt Einspielergebnis angeht, irgendwie Zuschauerschrumpfungen in den Wochen nach Start und so. Also es ist schon krass, wie der Dauer performt auch irgendwie. Ja.
Muss man halt alles immer noch so ein bisschen in diesem Kontext sehen, dass er arschteuer war und also die positivsten, optimistischen Schätzungen gehen davon aus, dass er ungefähr 170 Millionen einspielen muss und es gibt auch Schätzungen, die sagen, dass er 300 Millionen einspielen muss und jetzt stand, also wir nehmen am 26.04. auf, aber die Zahlen sind noch nicht da, aber bis zum 24.04. hat er halt weltweit erst 93 Millionen eingespielt. Also es wird ambitioniert, dass der Film signifikant Gewinn abwirft oder zumindest ein Break-Even erreicht. Es kann auch sein, dass er trotzdem ein Verlustgeschäft war, trotz dieser Erfolge.
Ja. Aber wird der Break-Even jetzt immer noch eigentlich nur anhand der Kinokasse, sag ich mal,
ermittelt? Nee, das sind ja die einzigen Zahlen, die wir zur Verfügung haben. Was jetzt Netflix für Streaming oder so bezahlt, kriegen wir nie wirklich zu sehen. Wenn er bei Warner an Streaming irgendwie verballert wird, dann Warner müsste ja dann HBO gehen. Und das kriegt man ja dann nicht mit.
Ja. Nee, ich frage mich halt, ob sie jetzt wirklich immer noch nur den Kinostart quasi so bemessen, um halt
Nee, du hast schon mehr Einnahmeströme, aber es wäre, glaube ich, schon gut, wenn die Kinoauswertung durch ist und du hast zumindest eine schwarze Null da stehen.
Ja, okay, klar. Ja,
das wäre ganz schön. Alles andere ist dann halt so ein
Ja, der hat ja 90 Millionen Budget. Also das ist schon jetzt noch, ja, wir wissen ja, mit Marketingkosten und Co. ist das ja nicht getan. Von daher, ja, das dauert noch ein bisschen.
Deswegen, also so schön diese Rekordmeldungen auch sind, aber
diese
und ich glaube auch, das wird auch im Außen nicht ausreichen wird, um den International noch irgendwie krasse Einspielergebnisse zu bescheren. Also auch hier in Deutschland, die IMAX-Vorführungen waren alle sehr überschaubar. Louis, den wir bei Letzte Fahrt der Demeter zu Gast hatten, ist ja extra nach Sinsheim gefahren, um dieses krasse IMAX da zu gehen. Und er hat gemeint, es wären so circa 15 bis 20 Leute da gewesen.
Ja.
Und das ist schon, also allein egal wie wenig man sich für den Film interessiert per se, aber dass man sich sowas im IMAX entgehen lässt, also da muss man ja schon wirklich, wie wenig Interesse muss man haben, um das sich nicht anzugucken? So, wenn man halbwegs Film interessiert ist.
Ja, gut, aber
dachte ich halt auch zumindest, dass die IMAX-Screenings so in der ersten Woche ausverkauft sind.
Aber glaubst du, dass das auch so bekannt ist, dass da so unterschiedliche, sag ich mal, Erfahrungen möglich sind, weil je nachdem, welche Leinwand du benutzt?
Naja, auf dem Podriders-Posting war so, bevor der Film anlief, war jedes zweite Bild-Posting halt schon diese verschiedenen Aspekt-Ratios. Deswegen glaube ich schon, und ich meine, wie viele Leute müssen so ein Kino rein? Also 500 Leute drin, dann ist es ja schon voll. Und wenn dann manchmal andere Sachen im IMAX laufen, wo ich mir auch so denke, okay, ihr seid auch nur hier, weil was im IMAX gerade läuft. Und da fand ich schon erstaunlich, wie wenig in Sinners stattgefunden hat. Oder wie wenig auch allgemein. Also für uns gefühlt seit Monaten ein Hype drumherum, aber auch so auf diesen paar Film-Discords, wo ich so bin. Also auf einem hat jemand geschrieben, ach, ich dachte, das wäre so ein ähnliches Ding wie Love Dies Bleeding, dass da nur so ein bisschen Hype existiert. Und dann denke ich so, okay, dann ist man aber gut irgendwie ums Internet drumherum geschifft in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, selbst halt hier auch so ein Savoy hat ihn ja auch nicht gezeigt am Anfang. Dann haben sie gemerkt, okay, der kriegt gerade Hype. Dann haben sie ihn reingenommen. Und die Vorstellungen da sind aber auch so halb voll. Also es ist, ja, der geht nicht so durch die Decke hier, nee.
Was ein bisschen schade ist. Weil er hätte ja das Zeug haben können zu einem nächsten From Dusk Till Dawn. Zumindest.
Ja, also ich fürchte halt leider, um mal das auszusprechen, sobald außerhalb von Amerika ein primär People of Color Cast irgendwie existiert, ist es halt schon gleich durch.
Meinst du?
Also, ja, außer es sind 3-4 Schauspieler oder so, aber ich glaube schon, dass das viele irgendwie abschreckt. Also du hast diesen Cast, wo viele sich denken, gucke ich nicht so gern. Dann hast du dieses Setting in den 20er, 30er Jahren, wo man sich so denkt, oh, auch nicht so gern. Also ich rede jetzt dezidiert nicht über mich. Dann hast du diese Musik, wo Leute sich so denken, oh, weil das ja auch sowas ist. Also die Wirkung im Film von der Musik und die Wirkung von dieser Musik außerhalb des Films bei mir halt auch komplett diametral. Also, und es sind viel, und dann noch so, oh, irgendwas ist noch mit Horror. Also er macht sich's aus Marketing-Sicht schon alles andere als leicht, finde ich.
Ja, zumal er ja aus so einer Tatsache echt ein Geheimnis gemacht hat, ne? Ich habe halt nicht gerafft, dass das Michael B. Jordan ist, der hier zwei Brüder spielt, so. Also
ich, ja, das habe ich auch irgendwie erst während des Films gecheckt. Das habe ich auch in der Vorberichterstattung. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch irgendwie selektiv ignoriert habe oder irgendwie als nicht so relevant wahrgenommen habe. Da war ich im Film dann auch so, ah, okay.
Ja. Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, aber das ist ja eigentlich Quatsch, aber egal, ich versuche es jetzt einfach mal kurz zusammenzufassen. Es geht hier um zwei Brüder, Smoke und Stack. Die waren im Krieg, die waren Gangster in Chicago für Al Capone und die kehren jetzt im Jahr 1932 in ihre alte Heimat nach Mississippi zurück, um dort ja einen Club zu öffnen, eine Jukebar. Und die kaufen bei einem alten Ku Klux Klan-Mitglied, kaufen sie daher so eine leerstehende Scheune ab, so ein Grundstück. Und ja, wollen dann halt eine Party veranstalten und sie ziehen jetzt erstmal zu Beginn des Films durch die Gegend und rekrutieren alle möglichen Leute, die entweder die Bar mit Musik beschallen sollen oder an der Tür stehen sollen oder auch irgendwie für Essen und Getränke sorgen sollen. Und es sieht alles nach einer ganz guten Party aus, doch dann stehen plötzlich 3 irische Folkmusiker vor der Tür und bitten um Einlass. Und keiner versteht so wirklich warum, aber irgendwann wird klar, oh, die sind Vampire. Ja. Ey, nach wie vor, ich kann schon ein paar Kritikpunkte, die ich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen gelesen habe, kann ich schon verstehen und nachvollziehen, beziehungsweise habe ich sie dann durch eben andere Kritiken eher mal wahrgenommen oder realisiert als im Film selbst. Aber ich habe auch im Film selbst schon einige Probleme gehabt, so die ich nicht von der Hand weisen konnte, auch schon in bisherigen Besprechungen. Aber nach wie vor sage ich, ich mochte den.
Ja, ja. Da kann ich mich anschließen.
Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Film.
Ja. Nee, ich hatte wirklich keine Vorher, ich hatte keine große Erwartung, muss ich echt sagen. Also klar, Kugler und so, und wie Tino schon gesagt hat, klar hatte man ihn auf dem Schirm. Wir haben ja wieder gesagt, okay, Trailer sieht spannend aus und so weiter. Man hat schon gehört, so guckt ihr nicht so viel an, auch das ist das, da steckt irgendwie was drin, so, was man noch nicht so wissen sollte. Also der Nervenkitzel zu erfahren, was ist das jetzt für ein Film, war ja schon da. Und trotzdem bin ich da komplett einfach reingegangen, ohne mich irgendwie auch in geringster Weise nur vorzubereiten oder mich da irgendwie ja, wie gesagt, irgendwo reinzusteigern oder so. Einfach mal gucken, was passiert. Und dann halt wirklich so abgeholt zu werden, gerade in der ersten Filmstunde, hätte ich niemals halt erwartet. Weil der Film sich dann wirklich irgendwie ausgespielt hat als großartigstes Kino-Flow-Erlebnis, das ich irgendwie seit wirklich Monaten, wenn nicht Jahren irgendwie hatte. Und die ersten 50 Minuten war ich halt wirklich komplett weggeblasen, war so, alles klar, 5-Sterne-Film, besser wird dieses Jahr nicht mehr, kannst du jetzt schon auf die 1 setzen. Also das erstmal so zum Ersteindruck. Also ich hätte es einfach nie erwartet, dass der halt einfach so gut ist. Das war schon echt mindblown irgendwie im Kino, in der PV.
Da gehe ich mit. Den Anfang fand ich auch ziemlich stark. Ich fand halt einfach, dass mal wieder ein schöner, greifbarer Film war. Mit coolen Figuren, so, interessante Story, coole Bilder. Und auch in der Bar, als es da losgeht, wie sie da alles einrichten und so, und bis zu dieser einen Sequenz halt, die jeder spricht, fand ich das alles stark. Wirklich, wirklich stark. Aber dann kommt halt der Rest des Films.
Ja, ja, so ging es mir leider auch. Ich mochte auch den Anfang, also die Atmosphäre und diesen Vibe, die er aufbaut, fand ich auch großartig. Ich habe halt viele Probleme mit fast allen Figuren im Film, weil sie mich A, null interessieren und B, ich auch nicht sehen will, dass sie Erfolg haben. Also diese Twins als irgendwelche Al Capone-Gangster darzustellen, die Leute aus ihrer eigenen Community verstümmeln, um ein Zeichen zu setzen, irgendwelche Alkoholiker mit Geldködern, damit die bei ihnen da irgendwie spielen. Und dann soll ich so denken, boah, die machen da irgendwas für die Community oder oh, ich will unbedingt, dass deren Party ein Erfolg wird. Das hat sich für mich überhaupt nicht ergeben. Und ich habe kein Problem mit so moralisch fragwürdigen Figuren, aber ich wusste überhaupt nicht, für wen ich hier rooten sollte. Das ging mir dann später auch so, als die Vampire kamen, wo ich so dachte, ey, beißt mich sofort. Es ist doch viel geiler, bei euch irgendwie abzuhängen, als mit diesen beiden Twins, die sich die ganze Zeit nur Sorgen machen, wir verdienen nicht genug Geld, unser schönes Business, es muss von Tag 1 Geld abwerfen, sonst ist das alles scheiße. Ich habe überhaupt nicht deren Motivationen nachvollziehen können, weil sie einfach nur wirkten wie Leute, die mit viel Kohle, es wird ja auch noch irgendwann gesagt, dass sie Zuhälter gewesen sind. Und Zuhälterei in den 30er Jahren in Chicago stelle ich mir auch nicht wie ein geiles Business vor. Dann mit dieser Kohle in diesen kleinen Ort kommen und da eine Bar aufmachen. Also wo, where are the stakes? Also was ist hier die Fallhöhe für irgendwen? Also es war einfach die teilweise ja wirklich wie so eine BWL-Session. Da wurde ja mehr über Geld geredet als bei Wolf of Wall Street teilweise. Die ganze Zeit so, du musst jetzt mal feilschen, feilsch mal hier. Du willst, ich will ein Plakat haben, feilsch mal über dieses Plakat mit mir. Hier, du kriegst 300 Flaschen davon. Also ich fand das so immer wieder erstaunlich trist, wie businessgetrieben das alles erzählt wurde. Also es gab gar keine Inspiration, es gab gar keine Motivation, warum sie das wirklich machen wollen. Das war alles wie so eine Marketing-Story, die du so um dein Startup drumherum spinnst. Also die erste Stunde kannst du auch astrein als so eine Hustle-Mentality und irgendwie diese Sigma-Alphas lesen, die unbedingt ihr Startup aus dem Boden stampfen wollen, nachdem sie von den Eltern schon mit viel Geld ausgestattet wurden.
Ja, also gut, das, aber ist das nicht vielleicht auch ein Umstand der Zeit, in der der Film
spielt? Ja, ja, also ich kann mir das alles immer wieder dann so hinbiegen, aber ich hätte irgendwie schöner gefunden, wenn es Figuren gewesen wären, die halt nicht mit so einem krassen Startvorteil, den sie ja auch basierend auf ihrem eigenen Seelenheil sich wahrscheinlich erkauft haben. Das klingt ja immer mal wieder an, so wie ja auch dieses Titelgeben des Sinners bei allen zu finden ist.
Ja, aber ich meine, der eine Gecko-Bruder zerstümmelt erstmal die Gloria, ne?
Also ja, aber das ist nur, weil irgendjemand mal gesagt hat, der Film ist auch bei From Dusk Till Dawn inspiriert, ist es ja komplett unterschiedlich. Also wenn hier in dem Film jemand eine Sackkanone hätte oder wenn in dem Film jemand 5 Minuten mit einer weißen Riesenschlange tanzen würde, würde ich auch andere Maßstäbe anlegen. Aber der Film ist ja zu Anfang sehr grounded. Und als diese beiden Typen dann bei ihnen Alkohol klauen wollen und er dem einen die Kniescheibe zerschießt, um ein Zeichen zu setzen, dass niemand die Twins bestehlen darf, was bedeutet denn zerschossenes Knie in den 20er Jahren als Schwarzer? Das ist ein Todesurteil, da ist die Existenz vernichtet. Der wird für immer humpeln, der wird keinen Job kriegen, der wird in bitterer Armut krepieren, weil die Hauptfigur ein Zeichen setzen will. Also wie soll ich solche Figuren nicht wollen, dass die Vampire sie sofort zerfetzen?
Okay, da muss ich leider zweimal widersprechen.
Ja,
schießt ihm, glaube ich, in den Arsch, soweit ich das verstehe.
Nee, dem einen schießt er in den Arsch, dem anderen, der da hinten steht, schießt er. Und man sieht auch, wie er ihm die Kniescheibe zerschießt.
Ja.
Und das ist halt, diese Arschschuss finde ich noch okay. Das war mir auch ein bisschen zu albern, so wie der Film ja zwei, dreimal so ganz unnötigen Humor benutzt, finde ich, der immer so ein bisschen diese doch eher kritische Stimmung durchbricht. Und das war so mein Hauptproblem, dass ich da Charaktere habe, die ich ja eher verachte für ihre Handlungsweisen, die mir dann aber auch nicht dieses Titelgeben des Sinners, also ich erfahre auch keine Sühne, sie machen keine Redemption durch.
Aber
sie bleiben den ganzen Film über so, wie sie am Anfang sind. Und ja, das,
das, der eine Punkt war halt mit dem Knie, der andere Punkt ist aber, und das ist ja das, was mich eher stört, das ist das, was Ryan Coogler am Anfang macht. Er macht am Anfang nämlich schon klar, in was für eine Art Film wir uns befinden.
Ja, ja.
Als der junge Mann in die Kirche kommt.
Ja, das finde ich.
Und da sehen wir schon Monster, Kratzer, was weiß ich, wo ich mich gefragt habe, ey, warum machst du das?
Ja.
Ja, warum machst du das?
Das ist echt schade.
Du nimmst dir damit jetzt quasi komplett einen Turn nimmst du dir komplett vorweg, so.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man dann schon die gleichen Maßstäbe an diese Figur anlegen kann, die du jetzt da angelegt hast, weil ich bin doch von vornherein drauf geeicht, dass der Film fernab der Realität ist. Also er ist doch eine
Überhöhung. Ja, aber dann soll er mir nicht die ganze Zeit die Realität zeigen, dass man da Mietverträge machen muss, da muss man feilschen, das kostet 16 Dollar, das kostet 18 Dollar, das sind weite Distanzen zwischen den Gebäuden, 20 Minuten wird vor Greenscreen Baumwollfelder mit dem Auto hin und her gefahren. Dann brauche ich das alles nicht, wenn der Film mir am Anfang sagt, okay, es passiert irgendwas Krasses und dieses einen Tag zuvor Dinger, das, also ein Film von diesem Format hat sowas, finde ich, nicht nötig. Also da war ich auch so, wo ich so dachte, kann nicht sein, dass jetzt so ein Foreshadowing kommt, damit man dann erstmal diesen Aufbau irgendwie willig über sich ergehen lässt. Also die ersten 5 Minuten hätte ich auch.
Ich weiß nicht, ob er unbedingt zeigen wollte, dass das ganze, der ganze Film quasi in einem Tag stattfindet, ob das irgendwie für ihn so ein cooles Gimmick war. Was es ja, irgendwie auch ist, aber das kannst du auch anders zeigen. Also das musst du nicht so plakativ teasern. Wo ich und was ich auch noch mal reinwerfen will, gerne an Open Auto Discussion. Der Startpunkt für mich des Films ist vor allem aber auch, dass nicht die beiden Brüder die Hauptfiguren für mich sind, sondern der Blues Boy.
Der Preacher Boy ist halt langweilig as fuck.
So, aber der Film ist ja seine Geschichte. Von Anfang bis Ende. Und das ist erstmal die Figur, mit der ich irgendwie sympathisiere. Dass die, seine Cousins, wo er auch direkt sagt halt so, das sind halt so Gangster aus der Großstadt, das sind halt, genau,
Gangster
das sind
aus halt, der Großstadt.
Genau, das ist der Großstadt. Ich habe nie gedacht, dass der Film will, dass ich mit denen sympathisiere. Im Gegenteil. Die sind von Anfang an ganz klare, schlechte
Angst
Menschen.
Ja.
Und ja, das möchte der Film ja auch.
Aber das muss man doch vor Tarantino in Vom Dusseldon auch.
Aber gleichzeitig zeigt
das
er
ist
dann
doch
später
diese Vergleichsding, das machst du vielleicht, aber den muss ich doch für mich nicht machen. Also ich gehe doch, außerdem machen die Gecko-Brüders keine Party. Also würdest du, wenn du jetzt wüsstest, die Leute, die eine Party machen, wo du heute Abend hingehst, haben 2 Leuten aus deinem Ort schwere Verletzungen zugefügt und wollen dein Geld. Gehst du dann dahin, denkst du so, oh, das wird ja der geilste Tag meines Lebens.
Ich sag mal so, hängt von der Perspektive ab. Wenn ich den ganzen Tag auf irgendwelchen Baumwollfeldern stehe und mir da den Buckel irgendwie krumm schufte.
Und vielleicht. 2 Typen, die ich kenne, die vielleicht berüchtigt, aber auch berühmt sind und irgendwie da Kohle in den Ort bringen und dir einen Safe Space bieten, dann vielleicht.
Und die aber trotzdem nur dein Geld haben wollen. Also das nervt mich ja so, dass sie halt als so gierige Geldgetriebene.
Ja, das zeigen sie aber der Masse nicht. Das zeigen
ja,
sie ja nur ihren,
ihrer
Entourage quasi. Also
und
für
das
die,
und da läuft ja halt auch so, also dieses. Dadurch, dass der Film so stark inszeniert ist, fällt das ja auch immer wieder hinten runter. Also diese Musiksequenz in der Mitte finde ich ist auch eine der stärksten Szenen, die ich seit langem gesehen habe. Aber sie findet an einem Ort statt, wo die Leute bestmöglich finanziell ausgeblutet werden lassen sollen. Also der ganze Film, die Vampire kommen ja nur, weil sie so broke sind oder weil sie so viel Angst haben, dass ihr geiles Start-up nicht funktioniert, dass sie 3 irische Volksspieler, dass sie deren Geld brauchen. Also was ist das? Also, ich bin schon völlig fein, dass das so Exploitation-artig alles ist, aber dass sie wirklich das Geld von 3 Leuten noch brauchen, weil sonst ist alles ruiniert, sonst sind sie bankrott. Also, das fand ich vom Film völlig affig inszeniert.
Das
funktioniert für mich nicht.
Was meinst du?
Naja, sie wollen doch diese Vampire nur rein, weil er halt sagt so, also sie schicken sie ja erstmal weg.
Ja.
Und als sie dann schon eine Weile weg sind, sagt der eine, ich weiß gar nicht, ob Smoke oder Stack, es sagt dann ja so von wegen, ey, komm, geh doch noch mal hinterher, komm, die sind weiß, ja, die haben bestimmt
Kohle. Weil sonst
Kohle,
sind wir in 2 Monaten pleite, wenn du
genau,
da nicht hinterher
genau,
das
stimmt schon,
gehst.
Ja, ja, also die eigene Intention dafür, die zurückzuholen, ist, weil die halt wahrscheinlich prägefüllte Geldbeutel haben.
Das ja, und das halt, ist ja. So, das empfinde ich dann halt so umständlich. Und das finde ich halt umso schade, weil der Film es ja sofort wieder innerhalb von 60 Sekunden schafft, dass man wieder in seinen Bann gezogen wird, bis halt die Vampire kommen. Also, wenn nach der Musiksequenz, nach diesem Off-Text, also aus dieser Off-Sprecherstimme, wenn danach der Abspann gekommen wäre, dann wäre es bei mir einer der Filme des Jahres gewesen. Aber so hat er dann halt noch 60 Minuten Zeit, um sich eher in so ein, ich hatte viele Hoffnungen, bin aber schlussendlich in so einer Mischung aus euphorisiert und frustriert rausgegangen.
Ich meine, das mit der Kohle ziehen sie ja zumindest immer hindurch, ne? Sie sagen von Anfang an, sie sind halt Gangster, sie sind geldgeil und das
ja, aber sie haben doch ihre Kohle da schon gemacht. Warum sind sie immer noch Gangster?
Dass das der Grund ist, dass sie dann auch noch das Verderben reinlassen, ist eigentlich nur konsequent.
Ist es, aber warum kommen sie zurück, wenn sie immer noch Gangster sein wollen? Also auch da keine Wandlung. Sie gehen nach Chicago, werden Gangster bei El Capone, werden da Zuhälter.
Ja, das wird jetzt ein bisschen
eigenes Volk rauskommen, wieder zurück, sind immer noch Gangster.
Das wird jetzt ein bisschen offen gelassen. Es wird ja öfter so quasi auch von Figuren so gefragt nach dem Motto so, warum seid ihr eigentlich wieder hier und so. Aber das erzählen sie ja nie so richtig. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass, weil du eben von meintest, die kriegen keine Redemption und so, also genau, kriegen sie nicht, aber es ist ja auch nicht, muss ja kein Muss. Die sind halt einfach schlechte Menschen, genau, und sie sterben eh, beziehungsweise einer, aber das Ding ist halt vor allem, du siehst ja, du merkst ja trotzdem innerhalb des Films, dass sie, was sie trotzdem zurückgelassen und verloren haben, also dass das Weggehen nicht ohne Konsequenz blieb. Sie haben beide Frauen verloren, oder heißt verloren, aber die auf jeden Fall haben sie haben was aufs Spiel gesetzt, so. Sie haben schon was zurückgelassen, was ihnen auch wehgetan hat. Und sie haben halt ja, schon Leuten den Rücken zugekehrt. Und das wird ja auch eindeutig gezeigt. Also ich fand die Figuren alle super gut geschrieben. Ich konnte mich da so reinfühlen. Ja, das war, wie gesagt, nicht, dass ich sie mögen sollte. Wie gesagt, für mich war der einzige, den man mögen kann. Also beziehungsweise eigentlich die beiden Frauen plus eben Preacher Boy. Aber trotzdem konnte ich alle Figuren nachvollziehen. Und ich fand es halt, zusammen mit dem ganzen Flow der Erzählstruktur, wie gesagt, die erste Stunde war einfach Masterclass für mich und ich war da so drin, hat mich da nicht dran gestört tatsächlich. Also ob der jetzt drei Leute T-Shirts schießt oder Leute ins Gesicht schießt, er ist ein Gangster, kann er machen.
Ich fand halt, ey ja, ich meine, es sind ja legitime Punkte. Tino hat aber ja auch nicht zum ersten Mal sich.
Verstehe ich ja auch.
Also Tino achtet ja genau auf solche Sachen auch immer gerne mal wieder. Das sind halt Sachen, die für mich dann nicht so schwer ins Gewicht fallen. Ich fand dann halt wirklich einfach, ich weiß nicht, ich hab's mir jetzt nochmal so in Teilen nochmal angesehen. Das Finale, ey, also wirklich, ich weiß nicht, was Kugler da gemacht hat oder ob
das ist auch jemand, mein kritischer Kritikpunkt-Finale,
ob ihm da jemand ins Handwerk gefuscht hat oder sonst irgendwas. Aber das ist echt, also Action kann der irgendwie nicht inszenieren so. Also das ist leider alles andere als saftig. Oder Spaß bringt oder halt auch übersichtlich. Ich fand, das war teilweise
sehr
merkwürdig geschnitten, weil du siehst da diese Leute, die sich dann da aufreihen, die Asiatin, der eine Kugler noch, der eine Jordan-Bruder halt noch und noch so zwei, drei, vier andere. Und dann stürmt da halt wirklich eine richtige Horde rein, die wir dann halt so, sag ich mal, aus der Frontalperspektive sehen und plötzlich sind die alle weg. So, also da fragt man sich, auf wen gehen die alle drauf? Da sind nur so 5, 6 Leute, auf die sie draufgehen können. So, ja. Das, also allein solche Sachen, das fand ich erschreckend zu sehen, dass das.
Das ist halt auch seltsam, weil davor halt alles so unfassbar gut durchgestylt war und on point und gut geschnitten und alles war so perfektionistisch. Und das ist dann so richtig sloppy. Und ich habe irgendwie den Eindruck, als sollte das Finale irgendwie gefühlt noch mal eine halbe Stunde länger gehen und das wurde alles eingekürzt oder sowas. Also es fühlt sich nicht an, als ob das, es fühlt sich an, als ob es aus einem anderen Film stammen würde fast
40
schon.
40 Gegner im Off sterben, aber ganz, man nicht mal dieses komisch. Off irgendwie
wahrnimmt.
Vermittelt wahrnimmt.
Ja. Das passt überhaupt nicht zusammen,
Also meinem Verständnis nach haben die Vampire auch alle von diesen Partygästen erwischt, weil dann stehen sie ja alle da draußen.
Und machen diesen Tanz, ja.
Genau, das sind auch die Partygäste, oder?
Ja,
würde ich sagen. Ja, das sind quasi Leute, die Leute drin vor 10 Minuten noch persönlich kannten.
Ja.
Und das habe ich nämlich nicht wirklich gecheckt. Was macht das mit dir, wenn du ein Vampir wirst? Also verlierst du deine Erinnerung an früher, weil dieser irische Vampir, mit dem es ja losgeht, der wusste ja noch alles. Er erzählt ja auch irgendwas, das Land wurde meinen Vätern von den Christen abgenommen und so. Also er ist ja uralt eigentlich.
Ja.
Und dann halt diese beiden KKK-Leute gebissen, also es ist quasi ein Ire, 2 KKK-Leute und 30, 40 von den People of Color Partygästen.
Ja.
Wo ist das Problem, auch zu den Vampiren zu wechseln? Also ich habe nicht ganz gecheckt, was die Nachteile sind, ein Vampir zu werden. Also ich habe so verstanden, dass die Metapher irgendwie ist, dass diese Vampire irgendwie dadurch bedrohen, dass du assimiliert wirst und so kulturelle Aneignung. Aber wenn du deine Identität nicht verlierst, waren es doch quasi 3 Leute, die ein bisschen so nicht so geil sind und die ganzen Partyleute, die weiterhin auch ihre kulturelle Identität haben.
Aber alle,
warum will man da nicht dabei sein?
Weil sie alle einem weißen Dude unterworfen wären. Egal, was sie machen. Sie sind abhängig von dem Willen und von dem Gedanken.
Das ist ja der Punkt
quasi. Von diesem also irischen Vampir.
Ist es ja fast wieder wie Versklavung in dem Sinne. So wird es ja gelesen.
Ja, ja, das habe ich, also das, diese Metapher-Ebene fand ich ist ja super klar, spannend. Ja. Aber dann checke ich die letzte Szene nicht, weil da wirkt Stack jetzt nicht so irgendjemanden unterworfen. Also diese,
weil Stack tatsächlich der so gesehen, also das so hatte ich den Eindruck, so wie er sich jetzt da gibt, dass er tatsächlich jetzt so ein richtiger Boss ist. So ein
ja, genau, unabhängiger. Aber diese Wahrscheinlichkeit, also sie hätten doch alle ins Vampirreich quasi wechseln können. Also wenn man jetzt auch mal so ein From Dusk Till Dawn Dimension, so Everything Goes, dann habe ich nicht ganz verstanden, warum sich alle so vehement dagegen wehren, Vampire zu werden.
Weil es trotzdem ja als das Böse angesehen wird. Und die sind ja alle gläubig und das ist quasi der Teufel so in Person. Und das ist natürlich was Schlechtes. Also sagt ja keiner, oh, das ist ja geil. Sondern, also wie in jedem Vampirfilm, ist das Vampirding halt was Schlechtes, das zu bekämpfen gilt. Und
oder sie haben, wie im Falle der Frau von, ich glaube, Smoke ist das, ne? Der halt immer raucht, der sein Kind verloren hat. Dessen Frau hat ja ihre eigene Magie. So. Also die glauben ja, glaube ich, auch schon an ihre eigene Magie.
Ja, genau, aber die macht nämlich wieder dieses Hoodoo und die sagt ihnen ja die Zukunft voraus, indem sie diese Knochen wirft.
Ja.
Und die Knochen landen ja zweimal gleich, was ja bedeuten soll, das Schicksal von allen ist schon vorgegeben. Also alles, was ab der Szene passiert, ist unumstößlich. Also das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich mag das immer nicht so, wenn dann so mir gezeigt wird, okay, alles, was jetzt noch passiert, niemand hat einen Einfluss auf irgendwas. Aber die Leute wissen es ja nicht und kämpfen gegen ihr Schicksal an. Ich als Zuschauer weiß aber schon, ja, hier wird das so ablaufen, wie es quasi schon da beschlossen war. Und wenn das alles deren Schicksal ist, dann ist es doch auch Stacks Schicksal gewesen, ein Vampir zu werden. Und dann, wer hat dieses Schicksal vorher bestimmt? War das Gott? Oder wer hat gesagt, Stack wird ein Vampir? Und warum soll es dann gegen ihren Glauben verstoßen, wenn das Schicksal das für sie vorhergesehen hat? Oder soll es wieder so einen Glaubenskonflikt noch aufmachen? Also es sind immer wieder so Bausteine in den Film eingebaut, die sich mit irgendwas, was später passiert, beißen. Und das ja nicht mal auf so einer kleinlichen Logik- oder Korinthenkacker-Ebene, sondern ja auch in der narrativen Logik des Films.
Ja, aber ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie so das Ding, was hier quasi angerissen werden soll, dass man halt, dass es eigentlich vollkommen scheißegal ist, woran du glaubst oder nicht. Wenn das Schicksal es so will, ist die Religion so gesehen vollkommen egal oder es ist die Magie vollkommen egal oder so. Also du kannst dich nicht dagegen wehren, egal wie sehr oder wie wenig du an etwas glaubst oder nicht. Weil das war ja auch, also ich muss es leider wieder heranführen, aber das war ja auch bei From Dusk Till Dawn insofern ein Thema, als Juliette Lewis und George Clooney sich da einmal unterhalten und George Clooney halt auch sagt, ey, ich habe bisher auch noch nicht an fucking Vampire geglaubt. So. Also vielleicht ist das die Ebene. Also, dass man halt irgendwie mit den Tatsachen jetzt einfach konfrontiert ist, mit denen man konfrontiert ist, unabhängig von dem, was man bislang wusste oder geglaubt.
Ich glaube weder an Gott noch an Teufel, aber da stehen fucking Vampire so. Das kann ich meine Augen nicht leugnen.
So. Vampire erschienen in meiner Wahrnehmung ja als ein Teil dieser Welt zu sein. Also es war ja niemand besonders überrascht, dass es Vampire sind. Sondern sie waren alle.
Also,
naja, aber du siehst ja am Anfang auch die American Natives, die ja sehr genau Bescheid wissen, was da los ist. Dass die so komplett aus dem ganzen Film verschwinden, finde ich auch strange.
Ja, fand ich auch ein bisschen schade.
Weil sie ja wissen, was los ist. Also, aber sie können.
Das spricht meiner Ansicht nach für die Theorie, die André geäußert hat, dass der Film tatsächlich nochmal echt hart zusammengekürzt worden ist.
Ja, stimmt, das kann natürlich auch sein, dass sie halt für eventuelle Prequel-Sequels zurückgehalten werden. Und also klar ist natürlich, ich verstehe schon, dass die Vampire als irgendwas ultimativ Böses dargestellt werden. Aber ich habe trotzdem nicht so ganz verstanden, was die krassen Nachteile sind, weil ja viele Leute von ihnen da gewesen sind. Es wirkt halt nicht, als ob sie keinen freien Willen mehr hätten. Also halt dieses Verschwinden des freien Willens und die damit einhergehende Versklavung unter diesen weißen Dude. Das habe ich nicht überzeugend nachvollziehen können, weil Stack, wie gesagt, am Ende wirkt für mich so, als ob bis das auf, dass er die Sonne nicht mehr sieht, und dann kann er sich irgendwelche YouTube-Videos angucken, wie bei What We Do in the Shadows, wirkt er jetzt nicht so, als ob er besonders viel Verzicht hätte üben müssen.
Nee, wie gesagt, aber das ist halt wirklich, weil er jetzt halt ja, er ist ja frei. Also er macht ja fast. Ja,
aber er hätte doch auch den irischen Vampir einfach umbringen können und schwupps hätten alle ihm gehört. Und klar, auch das ist wieder eine Art von Versklavung. Man kann ja sagen, ey, wir sind alle gleich, wir sind alle equal, wir sind jetzt die neue Vampir.
Aber weißt du doch nicht, ob das jetzt nicht vielleicht gerade so ist, während er da den Preacher Boy aufsucht.
Ja, man weiß auch nicht, ob Preacher Boy vom Vampir gebissen wurde, weil am Anfang wird ja zu Preacher Boy, lacht ihn der eine Typ ja aus, meint, du bist viel zu jung, um den Blues zu spüren. Und diese These habe ich auch nur im Netz gelesen, aber ich finde, sie ergibt halt schon Sinn, dass, also am Anfang wird ja halt gesagt, ja, okay, Preacher Boy ist zu jung, um den Blues zu spüren, und deswegen wird er von dem, oder will er ja nicht bei den Vampiren dabei sein, aber ganz am Ende hat er halt auch kein Spiegelbild mehr, als sie da sitzen und man sieht irgendwie ihn im Spiegel, und eigentlich müsste er ein Spiegelbild haben, und das kann ja auch bedeuten, dass
das
er sich
ich auch
dann
gelesen, ist mir im Kino aber nicht aufgefallen, ich habe aber auch schon gelesen, dass er wohl gar nicht so im Frame sitzt, dass man den Spiegel
das kann halt auch sein,
soll.
Aber ich finde, es ist fast
sein, dass es ein Fehler, ja, also ein Betrachtungsfehler ist.
Aber ja, aber es ist auch eine faszinierende These, finde ich, dass Preacher Boy sich am Ende auch zum Vampir machen lässt, weil jetzt ist er alt genug, um den Blues zu spüren und kann ihn dann ein bisschen alle Ewigkeit weitergeben.
Bluesmusik machen, ja, das fand ich auch ganz spannend. Muss ich beim Rewatch schon mal drauf achten, ja.
Ja, aber für mich schließt allein die Tatsache aus, dass Hayley Steinfeld und Michael B. Jordan immer noch so aussehen, wie sie damals ausgesehen haben, dass sie bis zu dem Moment, in dem sie in die Bar kommen, dass da Preacher Boy auch schon ein Vampir ist, also. Und man sieht ja nichts.
Nee, dass sie ihn dann erst irgendwann zum Vampir gemacht haben, weil sie ja so sagen, ja, deine Zeit wäre ja auch bald vorbei. Also das ist ja, er kann sich ja mit 70 oder so gebissen haben lassen oder wie auch immer, wie alt er da sein soll.
Genau, das hatte ich auch gelesen eben, dass er jetzt eigentlich auch schon Vampir ist, aber erst eben in dem Alter, wo er jetzt quasi das kann, was er immer wollte, so quasi. Und jetzt kann er es für immer machen. Aber wie gesagt, das müssen wir Resort schon mal checken mit dem Spiegel.
Ich bin super dankbar, dass dieser Film existiert, dass er so erfolgreich ist, weil es gab schon lange keinen Original-Movie mehr, der halt so einen Bass aufbauen konnte, der noch zwischen Genres irgendwie hin und her changiert und um mal zwei Worte, die ich schwierig aussprechen kann, in einem Satz unterzubringen. Und deswegen, also auch wenn ich meine Kritikpunkte dran habe, aber ich habe super viel über den Film nachgedacht. Das schaffen ja auch die wenigsten Filme.
Das ist halt wirklich,
und ich habe
also viel darüber diskutiert, ja.
Ja.
Und es ist halt schade, dass der Film dann halt immer so teilweise auch vehement Kritik abbekommt. So. Also, wenn man über sowas wie den Minecraft-Movie abhatet, so, ja, ey, da kann ich auch echt wirklich nachvollziehen, weil wir haben hier so ein Corporate-Produkt, was nicht fertig zu Ende gedacht worden ist, so. Und was eigentlich.
Und dann noch
so
Minecraft.
Und dann noch Minecraft, ja. Obwohl, ey, ich meine, wie gesagt, mein Sohn ist da richtig drin aufgegangen, der fand's voll.
Ja, geil. Das ist ja so müßig das auch ist, aber ich meine, es sind ja auch Zielgruppensachen. Genau. Und ich glaube, Sinners kriegt deshalb so krass Kritik ab, weil er auf Letterboxd halt gerade eine 4,3 hat. Und ich mutmaße auch, in ein, zwei Jahren wird man über den wahrscheinlich noch ähnlich viel reden wie über Everything Everywhere All at Once, der auch mal der beste Film aller Zeiten war, bis er dann auch irgendwann vehement Kritik abbekommen hat und irgendwann dann halt ja schon fast in so eine Irrelevanz verschwunden ist, weil sie halt jetzt kaum noch irgendwann erwähnt werden, wenn es um die besten Filme des Jahrzehnts oder so gehen. Das kann schon sein, aber ich glaube, wenn der nicht so frenetisch gefeiert worden wäre, also Sinners jetzt, wäre die Kritik auch nicht so krass. Also das ist dann immer so, man äußert die Kritik härter, als sie notwendig ist, um irgendwie diese zu hohe Wertung dann zu relativieren.
Aber da, ne? Ja. Und da möchte ich auch noch mal auf die Aussage vom Anfang eingehen. Da muss ich auch sagen, da ist mir mittlerweile aber auch diese amerikanischen, wie heißen sie, Aggregatoren und aber auch diese großen drei Websites, die alle zur gleichen Firma gehören. Ja, da muss ich sagen, das finde ich jetzt mittlerweile aber auch schon echt ein bisschen auffällig, in was für Richtungen da manchmal gedrückt wird und keine Ahnung, sowas. Also, es ist doch perfide, dass dann jedes Mal wieder der scheiß Rotten Tomato Score irgendwie dann herangezogen wird. Aber sofort, wenn dann irgendwie, wenn dann irgendwie ein Erfolg, weiß ich nicht, in Aussicht ist, dann muss es erstmal gedämpft werden. Oh, hier, das. So. Und das kommt dann von Variety, von Hollywood Reporter und von Deadline, so. Und das ist so, das fühlt sich ungeil an. Ich muss es einfach sagen, es fühlt sich ungeil an. Die Leute sollen sich doch echt freuen darüber, dass hier ein Film ist, der halt eben nicht das, weiß ich nicht, keine bisherige IP ist, der nicht irgendwie die x-te Fortsetzung ist, so. Ja, okay, er bedient sich aus anderen Filmen. Okay, haben andere Filme ja auch gemacht. Was soll das so, ja? Aber dass man auf den Film dann irgendwie auch dann teilweise so vehement einbashen muss, das finde ich halt
das,
schade, wenn es halt solche Filme wie zum Beispiel In the Lost Lands noch gibt oder Borderlands oder sowas.
Ja, die sind aber so halt so egal hatebar, ne? Da wird halt kurz sich lustig gemacht und ist gut. Aber in so einem Film, der dann halt auch so medial aufgebauscht wird, wo alle drüber reden, da fangen Leute dann halt auch wirklich an, die Suppe, die das Haar in der Suppe so zu suchen.
Und das ist halt, du kannst bei halt nicht als 100. Webseite ja,
brauchst du gar nicht, weil der ganze finden. Film ist halt das Haar, ne? So, aber hier suchst du halt dann wirklich die kleinen Fehler dann bis ins kleinste Loch irgendwo.
Ich find's ja, aber da rege ich mich ja schon, seitdem ich denken kann, drüber auf, dass auch immer so vom Metacritic Rotten Tomatoes dann diese User-Ratings rangezogen werden. Das finde ich so furchtbar. Das ist so eine verschwindend kleine Menge an Menschen. Also Sinners hat jetzt, also User-Score ist da aber auch gut, aber als Vergleich, da werden manchmal User-Ratings in der Headline gemacht, dass das der schlechteste Film aller Zeiten ist, laut Nutzern von Metacritic, und da sind dann 200 abgegebene Stimmen und die werden zu einer Headline auf Variety auf der Startseite. 200 Leute. Also das ist jeder Tweet, jedes Posting Rocket Beans Forum hat irgendwie ähnliche Resonanz wie das, aber weil es halt auf Metacritic stattfindet, wird er so hochgebauscht. Ich kann mir 200 User-Accounts, das dauert 3-4 Stunden, dann habe ich die und kann komplett das Narrativ über einen Film steuern, der gerade erst erscheint, weil die User sagen, es ist der schlechteste Film aller Zeiten. Und das nervt mich, das ist bei Hollywood Reporter, dann wird es über Filmstarts und Moviepilot nach Deutschland reingeschleift. Das ist Wahnsinn. Also sowas, User-Ratings dürfte man überhaupt keinen Glauben schenken unterhalb einer bestimmten Menge.
Ja, ja.
Das ist immer.
Ja, bin ich mal gespannt, was beim nächsten Film passiert, wie da das Ding ausgeht. Obwohl, ich glaube, da sind sich alle relativ einig. Mit kann man machen, aber ist halt nicht das, was man unbedingt sich erhofft hat. Ich habe halt wirklich sehr viel. Also ich denke mal, wir können Sinners oder jetzt abschließen, oder?
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Hype-Film, zumindest meinerseits. Ich glaube, André war auch sehr gehypt. Nee, wir waren alle sehr gehypt.
Ja, ich auch.
Wir waren eigentlich, ich glaube, Tino, wir hatten, glaube ich, mal drauf gehofft, dass wir den vielleicht eventuell in Sitges irgendwie sehen können. So.
Ja, wo wir gehofft haben, es wird ein Surprise-Movie. Aber da haben wir Assessment bekommen, auch nicht schlecht.
Ja, oder doch.
Ja, ja.
Ja, die Rede ist von Gareth Evans Havoc, der jetzt seit letztem Freitag bei Netflix erhältlich ist. Ich erkläre kurz noch einmal hier die Geschichte, dann gehen wir direkt ins Eingemachte. Nachdem ein Drogendeal schief geht, schaut sich der Cop Walker ein Video des Vorfalls an und erkennt darauf ein bekanntes Gesicht. Es handelt sich um den Sohn des Politikers Lawrence Beaumont. Da dieser etwas gegen ihn in der Hand hat, versucht er, den jungen Mann zu finden, bevor es andere tun. Je tiefer Walker sich durch die kriminelle Unterwelt kämpft, desto offensichtlicher wird, dass er einer gewaltigen Verschwörung auf der Spur ist, die bis in höchste Kreise reicht. Ja? Naja, weiß ich nicht. Höchste Kreise der Mafia vielleicht. Also der.
Ja, und Polizei halt, ja.
Ah. Ja, und auch nicht höchste.
Nee, also, würde ich eigentlich auch nicht sagen, dass es die höchsten sind, so, ja. Na gut. Naja. Aber das
klingt mehr, als ob mehr auf dem Spiel steht.
Ja, das soll uns aber auch nicht nur, also das soll uns nur peripher interessieren, denn das ist nämlich vor allem das Aussagekräftigste zu dieser Story. Sie ist eigentlich egal. Meiner Ansicht nach.
Ja, schon ziemlich, ja.
Ja, also die Story ist eigentlich echt Wumpe. Meiner Ansicht nach sind da auch viel zu viele Elemente drin, die da hätten gar nicht reingemusst. So, also ich finde, er schafft sich da immer so ein, zwei Nebenstränge, die das Ganze höchstens verlängern, verkomplizieren, aber nicht irgendwie wirklich bereichern. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich diesen Film gesehen habe, dass da schon Teile entfernt worden sind nachträglich an Story-Inhalten, weil es gibt so eine Szene zwischen Forrest Whitaker, dessen Performance wirklich durchaus irritierend ist manchmal. Der erzählt dann was einer chinesischen Triaden-Lady oder keine Ahnung, so einer Gangster-Lady halt, wo ich gedacht habe, was ist das für eine Information? Warum bringst du die jetzt gerade hier rein? Die wurde vorher nicht mal irgendwie ansatzweise angeteased und die hat auch im weiteren Verlauf des Films dann keine weitere Bedeutung mehr gehabt. So, also ich habe da gab es so 2-3 Momente, wo ich gedacht habe, da hätte er, glaube ich, eigentlich noch was drumherum gesollt. Also ich denke auch, dass die Figur von Louis Guzman als Onkel, der da irgendwelche gefälschten Papiere besorgt, dass die noch mal größer war. Also das wirkt so ein bisschen verknappt alles an manchen Stellen. Und wenn man dann halt schon irgendwie ein bisschen die Produktionsgeschichte von diesem Film mitbekommen hat, ja, dann ist das halt meine Vermutung. Also es fühlt sich für mich so an. Rein auf der Story-Ebene.
Ja, finde ich leider auch. Also teilweise fühlt sich's an, als ob der Film eine Stunde mehr bräuchte. Teilweise gibt's Szenen, wo man denkt, warum sind die überhaupt drin? Also warum diese Polizistin zu seiner Ex-Frau fahren muss, um zu erfahren, wo er sich jetzt gerade befindet? Wo man so denkt, okay, vielleicht soll das irgendwie emotional irgendwie so bonden oder so, weil diese Szenen wirken halt komplett nach Nachdreh. Die haben irgendwie stilistisch nicht in den Film reingepasst. Die waren sehr spärlich aufgebaut. Und da scheint ja auch irgendwie der Weihnachtsabend gewesen zu sein, wo sie bei ihr da klingelt. Und sie könnte vom Fernsehen, das Kind sitzt einfach alleine, einsam auf dem Fußboden. Also das war super trist, diese ganzen Familienszenen. Und meine Theorie ist, dass sie entweder, dass Evans schon natürlich die zwei Pieces hatten, wegen denen wir alle die Filme gucken. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, ey, ich weiß nicht, ob dieses Rudiment einer Story, dieses Fragment einer Story, was du hier hast, ob das irgendwie reicht. Ich glaube, wir müssen hier noch schon ein bisschen Sachen erklären und irgendwie einordnen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Verfolgungsjagd, die wir direkt zu Beginn des Films sehen, dass das nochmal irgendwie etwas ist, was nachträglich hinzugefügt worden ist. Also diese Szene ist irritierend. Diese Szene ist wirklich irritierend.
Das ist ein schönes Wort für die Szene, ja.
Die sieht seltsam aus, aber ich kann auch nicht abstreiten, dass ich es irgendwo auch schon ganz geil fand. Ja? Also ich fand das mit der Kamera, wie die dann irgendwie auf Scheinwerferhöhe die Straße lang fährt, dann zu dem Truck hochgeht und wir halt schon sehen, dass da Leute hinter einem echten Truck sitzen, aber alles drumherum scheint irgendwie nicht echt zu sein oder beziehungsweise auch die Karren, die sie teilweise verfolgen, scheinen mal echt zu sein und mal wirken sie halt wie aus GTA 6 so, ja.
Also was für die Nachdrehs vielleicht spricht, weil es wirkt halt ein bisschen, als hätten sie dann noch mal so mit Mühe und Not ein paar Sets klöppeln müssen, so ein Auto und so, aber hatten dann keine Zeit mehr, um es on-set zu drehen, sondern mussten es dann den Rest irgendwie digital vervollständigen. Ja. Und so wirkt es am Ende ein bisschen wie so eine Cutscene aus dem Need for Speed Game. Und das ist teilweise, wie du schon sagst, es hat irgendwie sowas comichaft Geiles, was irgendwie auch zu diesem Noir-Ding dann da passt, was da irgendwo drin steckt. Aber es sieht halt so komisch künstlich zusammengeschustert aus, weil du immer das Gefühl hast, und das zieht sich aber durch den Film, generell der Film hat sehr viele digitale so Inserts, wo immer im Bild irgendwas Digitales noch hinzugefügt wird und hier fehlt noch was und da muss noch was rein. Und das ist selbst teilweise dann irgendwie eine Flasche, wenn jemand mit so einem Kühlbottich zuschlägt. Der Kühldings ist echt, die Flasche ist CG dann irgendwie, das siehst du richtig. Ja. Das ist ganz, der Film hat ganz komische digitale Inserts die ganze Zeit. Also ja, verstehe voll, was du meinst mit diesem,
und das fand ich Look. Eigentlich immer faszinierend, wenn es nicht in den Actionsequenzen passiert ist, weil der Film auch, also er soll ja in der richtigen Stadt spielen, aber die hat sich halt irgendwie surreal angefühlt. Also so ähnlich ging es mir auch bei den ersten Nolan-Batman-Filmen, wo man dann so Gotham sieht, was ja aussieht wie New York oder Chicago oder so, aber irgendwie halt auch nicht. Ja, also es ist so irgendeine Stadt, die ja existiert, aber es sieht irgendwie merkwürdig aus. Also das fand ich geil, weil es gibt ja auch diese eine Szene, wo in dieses Polizeirevier reingeht, wo sich davor irgendwelche rumprügeln und auch im Polizeirevier ist es so trubelig, was ja schon fast wie diese Robocop-Szene am Anfang ist, wo ich so dachte, das ist mir ein bisschen zu ulkig alles. Also das beißt sich mit der Tonalität des Films. Aber dass das irgend so eine komplett korrupte, verderbte Stadt ist, wo eigentlich alle irgendwie Dreck am Stecken haben, das hat sich schon gut etabliert.
Ich fand auch am Anfang bei der Verfolgungsjagd, also irgendwann, ich meine, er macht ja halt so komische Kameraspirenzchen, so wie bei Highlander, ne, dass er halt irgendwie durch Häuser durchgeht und so und, oder über Straßen irgendwie drüber geht und so. Also, dass die Kamera halt einfach den Ort wechselt, also in einer Lage oder in einer Weise, wie es eigentlich normalerweise mit einer richtigen Kamera vielleicht gar nicht möglich ist. Und und dann hast du da plötzlich den Shot, wo sie noch irgendwie unter der Brücke durchfahren, dann geht die Kamera hoch und dann sind wir plötzlich oben auf dem Highway. Und ich dachte am Anfang erst, ey cool, das ist ja Vancouver. Das ist der gleiche Highway, den sie auch bei Deadpool am Anfang benutzen, beim ersten Deadpool. So. Ja, und dann, weiß ich nicht, ist das London? Weil es fühlt sich dann halt auch an wie Gangs of London, wie so eine verlängerte Episode von Gangs of London so.
Das sowieso, ja.
Ja, und dann hast du irgendwie diese Stats, die teilweise künstlich, teilweise so comichaft auch wirkt, so wenn du dann irgendwie mal so diese Bilder von irgendwelchen, so diese symmetrischen Straßenbilder hast, wo dann der Schnee reinrieselt und so. Und das sieht alles schon irgendwie cool aus. Oder auch diese Kamerafahrt von dieser S-Bahn-Station, die dann runtergeht in die Straße zu Tom Hardys Auto. Da merkst du auch, was alles irgendwie drumherum irgendwie nicht echt ist. Aber es sieht halt irgendwie schon aufgrund des Gesamteindrucks irgendwie geil aus. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ja, das muss irgendeine Fantasy-Stadt sein. Es wird ja nicht einmal richtig benannt, wo wir uns hier befinden.
Ja, und es gibt auch einmal, wo so ein Highway noch tagsüber gezeigt wird, sind da auch so Schilder, aber ich konnte nicht erkennen, was auf den Schildern steht. Und es hört halt so, da ist so ein Zoom und ich finde, der hört genau kurz vorher auf, bevor du klar erkennen kannst, was da steht. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich wieder die Leute mit ihren 8K-QLED-Fernsehern gleich sagen, ja, das steht denn denn? Aber ich konnte es bei mir jedenfalls nicht erkennen.
Ja, ansonsten, schauspielerisch, wie gesagt, Forrest Whitaker macht das, was er eigentlich schon seit Rogue One mit dieser Saw Gerrera-Rolle macht. Irgendwie so komisch ausatmen und dabei vielleicht noch ein, zwei Wörter sprechen.
Ja, genau dieselbe Rolle hat er auch bei The Shield halt gespielt. Also es ist halt auch, wo ich so dachte, Forrest Whitaker, also das kann doch nicht allen Ernstes ihr erstes Aufeinandertreffen auch gewesen sein. Also es wirkte alles so, immer wenn Tom Hardy jemanden trifft, denkst du so, habe ich die ersten zwei Staffeln von dieser Serie nicht gesehen? Weil das ist so ganz, ganz merkwürdig. Also es fühlt sich an wie so eine weirde Mischung aus Pilotfilm und Finale einer Serie. Ja. Ohne, und das ganze Zwischenzeug fehlt halt irgendwie. Auch was du gesagt hast mit diesem Louis Guzman-Charakter. Weil es wirkte schon so, als ob die sich schon lange kennen irgendwie, bevor man dann so erfährt, ah nee, die kennen sich gar nicht, die sehen sich jetzt gerade zum ersten Mal. Und auch wie er eingeführt wird, die kommen da einfach auf diesen Schrottplatz. Und da dachte ich auch, das ist so ein, so Szenen finde ich in so einem Film ja auch geil, ey, dass der da so viele Ausweise fälscht, dass er ein Passfotoautomat auf seinem Schrottplatz stehen hat, ey, wo ich so denke, auch schon wieder geil irgendwie.
Aber das ist auch meiner Ansicht nach Gareth Evans so. Ja. Also man erinnere sich an The Raid 2 zurück, wo wir auch plötzlich in dieser Pornohölle sind. Weißt du, also wo sie da in diesem Raum sind oder diesem, bei diesem Set, wo der eine hinter diesem Gummivorhang mit dem Dildo bearbeitet wird, der Anhalter oder was weiß ich, und sie nebenan auf dem Konferenztisch irgendwelche Deals irgendwie abhandeln, so, ja. Das ist halt sowas, das finde ich immer geil, wie Gareth Evans sowas in seinen Film einbaut. Das hat eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und ich finde ja auch immer schon, oder ich begrüße es ja auch immer schon, wenn Figuren halt reden, als würden sie gerade aufeinandertreffen und alle wissen schon Bescheid. Also sie müssen nicht dieses Zeug erzählen, was für den Zuschauer notwendig ist, sondern das, was du halt beschreibst, ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst zu haben.
Ja, und das fand ich auch so, dieses, weil auch die, wie sie sich so kennenlernen, also das war halt leider, wenn der Film eine lustige Stelle hat, also ich habe auch ein paar Mal gelacht, aber es war halt auch immer Humor, wo ich so dachte, ja, damit holt man mich jetzt ab, aber es macht den Film irgendwie schwächer, wo Louis Guzman dann so wegrennt und man denkt, wie rennt der denn? Und dann sagt Tom Hardy, ist das dein Ernst, dass du so rennst? Und dann denkt man so, ja, okay, die kennen sich halt schon seit Ewigkeiten irgendwie. Also es wirkt so merkwürdig vertraut. Und ja, also viele starke Einzelmomente. Ich fand es dann auch stark, als diese Mutter kommt von dem erschossenen Jungen. Und generell mochte ich auch dieses übergeordnete, gescheiterte Elternmotiv gern. Also Forrest Whitaker ist gescheitert, Tom Hardy ist gescheitert als Eltern, diese Mutter ist gescheitert, alle haben versagt und richtig krass versagt. Gleichzeitig tun aber auch alle so, als ob sie ihre Kinder so krass lieben. Ja, auch Tom Hardy, also wie er da als liebender Vater gezeigt werden soll, der es halt einfach nicht besser kann. Er gibt sich doch so Mühe. Er hat doch für $30 was gekauft im Späti. Weiß wo ich man nicht. So denkt, what the fuck ist das denn?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt tatsächlich nicht als irgendwie, soll noch irgendwo positiv sein, wahrgenommen. Also
Nee, soll es auch nicht. Aber ich meine, er hat ja auch eine Eigenwahrnehmung als Charakter. Und das ist halt das Beste, was er kann. Und das macht ihn ja auch zu so einem traurigen, gebrochenen Charakter. Aber dazu, also ja, man kann immer sagen, es ist so eine Hommage an die John Woo-Filme. Man hat ja auch diesen einen Track, der, glaube ich, bei Better Tomorrow läuft irgendwann am Anfang. Also es ist alles schon sehr offensichtlich.
Also, ja, wenn man noch irgendwelche Zweifel hatte zu Beginn oder das nicht so genau kennt, klar, kann ich nachvollziehen. Aber spätestens, es dauert halt einen Moment, ich glaube, wir müssen uns so 50 Minuten gedulden, aber spätestens bei der Disco-Ballerei oder bei der Disco-Eskalation, sage ich jetzt mal, da ist so offensichtlich, was er hier macht. Also, viel, viel stärker als in allen seinen Filmen bisher. Ja. Ich finde, Havoc ist die höchste und größte Hommage an John Woo, die er bislang irgendwie zelebriert hat.
Finde ich auch. Und deswegen ist es irgendwie schon so ein bisschen schade, dass es ihm halt nicht so ganz gelingt.
Ja.
Also auch die Clubszene, die ist natürlich schon geil, aber das reicht ja nicht. Also nicht in Evans Dimension. Also
na gut, wir haben noch die Hütte.
wir haben noch die Hütte. Ich habe mir aber auch direkt nach der Hütte dann nochmal die House Invasion von Gangs of London angeguckt und muss dann da auch sagen, ey, eine Sky-Serie hat da auch brachialer und krasser abgeliefert. Also die Hüttenszene hat auch ihre Stärke. Ich mochte das super gern, dass immer wieder Leute so in den Boden einbrechen und man gar nicht so genau rafft, was da unten ist. Also es hatte schon wirklich so Evil Dead-Hütten-Vibes. Ja. Also das war schon ganz geil. Aber auch da war die Action für Evans-Verhältnisse ziemlich zerschnitten irgendwie, also und auch teilweise unübersichtlich organisiert.
Ja, ich fand sie halt zittrig. Hm? Ich fand sie halt einen Tick zu zittrig. Er hat, ja. Er hat eigentlich vorher auch in Raid, ich meine, in dem ersten Raid war es auch eine zittrige Kamera, aber hier selbst da wirkte die Kamera etwas stabilisierter. So, ja. Aber ich mochte das, wie das alles zerspratzt und zersplittert. Und ja, es ist nicht die Eleganz eines John Woo, es ist nicht die Ästhetik eines John Woo, aber hätte er das gemacht, hätten wir ihn wahrscheinlich auch wirklich nur als billige Kopie von John Woo
wahrgenommen. Ja, aber das ist bei Evans ja das Geile, dass das immer so brachial ist. Aber auch hier, also bei all seinen Filmen, waren Szenen dabei, wo was wehgetan hat, einem beim Zuschauen.
Ja,
aber wenn so Arme gebrochen werden, Knochen rauskommen. Also es ging ja immer so um das systematische Immobilisieren der Figuren und dann erst töten. Also quasi den Gegner erstmal bewegungsunfähig machen und dann halt noch irgendwie die Lebensadern durchtrennen. Hier war keine Szene, wo ich so weggezuckt hätte. Die krasseste Szene fand ich noch, wo die Frau von dem einen Polizisten im Krankenhaus erschossen wird.
Echt? Nee, ich muss sagen, ich bin ja schon relativ hart im Nehmen, aber ich hatte den besten Indikator neben mir sitzen, als ich diesen Film das erste Mal geguckt habe. Etienne Gardet.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Etienne Gardet ist ja nun mal wirklich schwer aus der Reserve zu locken, beziehungsweise nicht mehr der begeisterungsfähigste, sag ich mal. Oder sagen wir es so, für vieles nicht mehr der begeisterungsfähigste Zuschauer. So, ja. Aber auf Havoc hat er richtig Bock gehabt. Wir haben den Screener bekommen. Ich habe Eddie angerufen, habe gesagt, ey, ich habe den jetzt. Also alles klar, wann soll ich da sein? Und dann saßen wir hier schön bei mir auf der Couch und haben uns halt den Screener gegeben. Und auch Eddie hat schon hier und da echt hui und oh und ah. Also der hat schon reagiert auf die Schmerzen, die in diesem Film zugefügt
wurden. Ja, Hui-Geräusche habe ich auch von mir gegeben, aber dass diese körperliche Schmerzübertragung, die ich bei anderen Filmen von Evans hatte, hatte ich nicht.
Nee, echt? Muss ich auch
sagen. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Abstumpfungsding ist. Und ich will jetzt auch nicht ich bin wieder der Härteste von allen. Weil ich ja auch, also ich bin ja auch reingegangen mit dieser Tendenz, egal wie scheiße es wird, ich werde es besser finden als die meisten. Aber dass es mir dann schlussendlich so egal sein wird, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also gut. So, ich habe halt das Shadow Strays Gefühl leider auch wieder gehabt, wo ich so denke, ja, es ist schon alles nice und geil, dass das existieren darf, aber bei Regisseuren, die es halt einem leider irgendwie ja fast schon zur Pflicht machen, sie mit früheren Werken zu vergleichen, dann ist das immer irgendwie so ein bisschen so ein Rückschritt leider.
Ja, aber das ist halt
auch das Problem, wenn man sich selber in der Messlatte legt. Ne?
Eben.
Also ich muss schon sagen, ich fand die ganze Action und es tut schon weh. Es ist schon irgendwie, also natürlich ist es krass und auch echt hart. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt irgendwie hat es mich nicht so ganz erreicht. Es ist abgelaufen. Ich hab gestaunt, ob der Choreografie, ob der Wuchtigkeit und auch gerade halt, weil es halt so Shadow Strays war ja auch dann eher wieder noch so mehr so Kampfkunst auch mit dabei, teils. Hier ist es halt wirklich da so richtig brawlig, ne? Es ist so richtig auf die Fresse und wuchtig und da wird eher jemand einfach umgepumpt und irgendwo gegen einen Pfeiler geschmissen oder so. Und das mochte ich halt so, dass es so einfach so klotzig war. Aber auch, ja, ich fand auch so, es ist halt so abgelaufen vor mir, aber es war nicht so, dass ich mir wirklich so richtig reingegangen, so ins Knochenmark und dachte so, oh Alter, dass es so richtig weh getan hat. Da finde ich, hat der Film es nicht geschafft, das so in einem Einzelmoment dann so darzustellen. Es war eher so ein großer Klopper Achterbahnritt so, aber es war nicht so, dass man dachte die ganze Zeit cool. Und es war ja doch auch so, dass hier sehr viel so mit diesen Bloodshed-Shootouts einfach passiert ist, wo einfach halt massenweise durchsiebt wurde. Und das hat dann auch irgendwann, muss ich sagen, so cool es auch irgendwie ausgesehen hat, so eine gewisse Beliebigkeit bekommen. Aber es gab dann natürlich, also klar gibt es Einzelmomente, die aber natürlich rausstechen. Und Ich fand aber auch das Action-Piece eben in dieser Hütte war auf jeden Fall auch das Highlight und auch nochmal deutlich nicer als dieser Club-Fight. Weil der Club-Fight fand ich, der, wie gesagt, der war so ein bisschen, ja, ich dachte, das wäre so ein bisschen der Auftakt. Ich dachte nicht, dass es so auch schon der eine der zwei wirklich großen Set-Pieces ist. Ich dachte, da kommt noch ein Action-Piece noch dazu.
Ja.
Da gab es schon auch Momente, wie der eine dann da irgendwie runtergekickt wird und dann da vom ersten Stock da runtersegelt und so. Da gab es auch schon coole Einzelmomente. Aber dieser Club-Szene irgendwie, da war ich so ein bisschen, die hätte auch jemand anders vielleicht ähnlich hinbekommen, irgendwie in seiner.
Ja, und dann nennt man den Film noch Havoc und so. Und ich dachte auch, er wird halt viel krasser, gnadenloser. Alle Leute aus dem Club rennen gleich schon raus. Es werden nicht mal, also mir ist bewusst, wie bescheuert das klingt, was ich gleich sage, aber es werden nicht mal ein paar unschuldige Clubgänger irgendwie von so einer MG-Salve erwischt. Also auch das.
Doch.
Ja, aber nicht so krass irgendwie. Also ich dachte halt, es wird viel. Ja, viel brachialer, aber ich meine, man nennt seinen Film Havoc, denkt so, okay, das wird ja das ultimative Ding, dann ist es 50 Minuten so ein Slowburn-Cop-Thriller mit Elementen, die man halt schon tausendfach gesehen hat, mit diesem, also, und das ist ja auch irgendwie so gewollt, aber diesen Anfangsmonolog konnte man ja Wort für Wort schon antizipieren und mitsprechen. Also, wir waren hier, ich habe es mit meiner Freundin geguckt, wir waren auch schon so in so einer kichrigen Stimmung dann am Anfang, weil man halt wirklich so weiß, okay, das ist jetzt der nächste Satz, den er da so spricht. Und das war da musst du diesen Pathos und diesen Mut zum Exzess, den du in den Dialogen hast und in den Figuren, musst du dann auch inszenatorisch komplett ausleben. Weil hier wieder diesen wortkargen Kopf, der seine Ehe gegen die Wand gefahren hat, keinen Unterhalt bezahlt. Es ist auch noch Weihnachten. Deine ganzen Kollegen sind korrupt. Der Bürgermeister hat dich im Würgegriff. Dann musst du halt wirklich richtig all in gehen.
Bürgermeisterkandidat.
Ja, wie gesagt, die Story war mir auch wirklich Mumpe egal. Also du merkst total, dass Evans seit Jahren in Gangs of London steckt irgendwie. Mhm. Und der ganze Film, es fühlt sich halt wirklich an wie eine lange Episode, beziehungsweise aber auch will zu viel erzählen. Es sind zu viele Fraktionen, die zu viele Stränge noch so zulassen wollen. Vielleicht hätte Havoc sogar als Miniserie für Netflix ganz so funktioniert. Also als 5-6-Folgen-Serie, dann hätte die Fraktionen ausspielen können, hättest du pro Folge eine geile Action-Sequenz irgendwie drin gehabt, so, das hätte auch funktioniert. Also du merkst, finde ich schon, dass er ein bisschen lange raus aus dem Filmgame ist. Die fühlt sich wirklich an, so ein bisschen wie so eine Gangs of London-Erzählung. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, warum ich den Film gucke. Und klar, da waren auch andere coole Einzelsequenzen, wo sie das Auto da von Whittaker auseinandernehmen, auch cool inszeniert. So, es waren auf jeden Fall geile Sachen dabei, die auch Spaß machen. Ich hatte auch voll viel Spaß bei dem Film. Aber ja, es ist halt einfach so ein bisschen an den Erwartungen so ein bisschen gescheitert. Und nachdem ich ja auch dann schon deine Meinung gehört hatte, eben bei Kino Plus vorher und so natürlich, ich hatte mich ja schon so ein bisschen runtergesetzt. Ich habe jetzt Freitagabend dann geguckt, eben am Release-Tag. Und ich bin ja schon so ein bisschen erwartungsmäßig runtergegangen. Ja, aber eben, und da bin ich bei dir, Tino, von Shadow Strays war ich eben auch nicht so geflasht. Es ist alles so, meine Theorie ist auch so ein bisschen, vielleicht haben wir mittlerweile von diesen absolut durchgestylten, overstylized Action-Choreo-Gewaltfilm einfach vielleicht auch ein bisschen viel inzwischen irgendwie. Ist die Messlatte ja auch dann irgendwann ein bisschen erreicht vielleicht.
Ich denke ich auch immer, aber dann sehe ich, habe jetzt so, den werde ich euch auch, also da werde ich euch auch bis Ende des Jahres noch mit nerven. Ich habe jetzt diesen Vera Deran Soran geguckt, der hat halt einfach einen 18 Minuten One-Take am Ende und man denkt so, Wahnsinn, das ist wieder auf einem ganz anderen inszenatorischen Level, das ist so gritty, das ist so raw, das funktioniert halt. Ich glaube eher, das Problem ist, dass du so Filme im westlichen Produktionssystem nicht drehen kannst. Also, wie kann jemand, der The Raid 2 machen konnte, jetzt sowas wie Havoc mit mehr Geld, mehr Zeit und in der Theorie mehr besseren Leuten abliefern? Also, ich glaube einfach, du kannst unter so Drehbedingungen, es ist alles viel, viel, viel zu teuer, weil klar war diese Szene im Stau irgendwie geil, aber in der richtigen, oder in The Raid 2 hätte es noch eine Verfolgungsjagd gegeben, weil Bodyguards noch hinter den Motorrädern da hinterher wären und sie wären noch durch diesen, wie geil wäre das gewesen, in diesem Stau so eine Ballerei zu haben.
Ja, da habe ich auch drauf gehofft.
Das bricht halt einfach ab, aber da kommen ja 4-5 Leute und ziehen auch diesen Bürgermeister aus, ach so, das waren ja auch Leute von ihnen, aber dass da keine Begleitfahrzeuge gibt, keine Polizei,
Ja, also die Szene hört dann halt auch auf. Es ist halt in einem Stau, dadurch ne, verhindert sich ja, ja. ein bisschen die Dynamik. Aber,
ja, aber dann müssen genau, doch Leute halt von hinten angelaufen kommen, über die Autodächer drüber rennen und so.
Es ist am helllichten also, Tag auf offener Straße, ja. dass er nicht sofort irgendwie, genau, ja, fand ich auch.
Also das wirkt halt wie ein geiles Setup. Und die Szene war auch so stark genug, dass man das nicht braucht. Aber man denkt halt, gerade weil, was du schon gewesen, gesagt hast, man ist es gewohnt,
eine geile dass Straßenschießerei das eskaliert wäre, ja.
Und ja. wie geil halt in so einem Endlosstau in irgendeiner verrotzten Stadt so eine Schießerei wäre, wo in jedem Auto halt irgendwelche Leute sitzen, die ihre Kinder gerade von der Schule abgeholt haben oder sonst irgendwas. Also was da für ein Potenzial wieder war, aber es wäre zu teuer zu drehen.
Ja, das ich ist so das, meine ich hab Mutmaßung. Gefühl, ich habe das Gefühl, dass bei Havoc einfach in der Entstehung extrem viele Kompromisse gemacht werden mussten.
Ja.
Und leider halt negativ beeinflusst eben auch auf die Möglichkeiten der Action. Wie gesagt, die Geschichte, wenn das auch zerstückelt ist oder wenn er, wie gesagt, nicht genug Zeit hatte, das auszuerzählen, ey, wie gesagt, so what? Das ist mir echt egal. Die Story war wirklich nur ein Aufhänger, Wumpe. Aber ich glaube, ich finde auch halt, da wäre noch mehr möglich gewesen. Und ich finde schon, dass der Film sich dann teilweise in Stellen wie ein Kompromiss anfühlt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hatte trotzdem echt eine gute Zeit und trotzdem merkt man immer noch, dass natürlich Evans abliefern kann und der hat auch immer noch ein geiles Händchen dafür. Also wie gesagt, das Action-Piece am Ende in der Hütte ist mega. Also allein diese Sachen unterm Fußboden und natürlich dann mit der Harpune so und da gibt's so geile Momente oder halt der ganze Flur da, von beiden Seiten kommen sie angerannt, irgendwie Leute an die Wand drücken, da mit dem MG alles ummähen, dann durchs Fenster und so. Also die Dynamik ist schon hammergut, auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Es hat auch echt richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, es wäre halt wirklich noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Einfach. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das. Und also sonst haben mich in seinen Filmen die Charaktere auch nicht so kalt gelassen. Aber der Sohn von Forrest Whitaker, wie kann man denn denken, dass sich irgendjemand für dessen Schicksal interessiert?
Ja, das ist halt wirklich das Problem. Also, es bleibt alles ein bisschen halt zu blass, um da wirklich mitgehen zu können, aber ja.
Hast du dich für das Schicksal von Kit in A Better Tomorrow 2 interessiert?
Ja.
Ja? Wer ist denn Kit?
Der einer der 10 wichtigsten Menschen aus A Better Tomorrow 2, dem Nachfolger von A Better Tomorrow 1. Auf diese Falle. Nein, natürlich nicht, aber das wird ja mehr oder weniger zu einem Kritikpunkt, je mehr oder weniger andere Kritikpunkte irgendwie da sind. Und dass ich dann am Ende irgendwie mir so denke, so, oh nein, der arme Junge darf nicht sterben. Ich habe ihn zwar noch nie sprechen gehört und ich weiß auch nur, dass er aus diffusen Gründen, ach so, die Mutter ist gestorben, er hat es dem Vater nie verziehen, deswegen ist er Waschmaschinendieb geworden. Ey, also.
Naja, wobei ich sagen muss, trotzdem kriegt auch ein John Woo hat besser hinbekommen, die Figuren trotzdem ihnen auch selbst in kurzer Zeit mehr Tiefe zu verleihen. Also trotzdem wollte ich mehr nicht, dass unsere Protagonisten aus Better Tomorrow 2 am Ende irgendwie verrecken oder konnte da mit dem Heroic auch mehr mitfiebern. Ja. Weil einfach wieder dieses Männerbond im Kampf gegen ihre Feinde.
Ja, und die einzige Figur, die halt ein bisschen emotional aufgeladen ist, ist hier die von Luis Guzman, der auch einen guten Tod bekommt. Aber dann wird nicht mal um den getrauert. Mir ist dann einfach so, ja, lass mal hinfahren. Und er auch. Also keiner ist dann so, dass nicht mal so eine Szene gibt, wo er irgendwie so einen mit einer Kugel durchlöcherten Ausweis ihr gibt oder sonst irgendwas. Oder dass Luis Guzman, der die Ausweise für sie gefälscht hat, die nimmt er ihr doch weg, den Ausweis, dass er ihr den wieder zurückgibt. Selbst sowas.
Aber das macht er doch.
Den Ausweis ihr zurückgeben?
Ich meine ja, oder? Habe ich das falsch?
Also kann ich mich nicht dran erinnern.
Aber man muss jedenfalls auch dazu sagen, man muss aber auch dazu sagen, es ist ja auch dann nicht mehr so viel Zeit, ne? Sie fahren direkt von dieser Discoballerei, fahren sie eigentlich in die Waldhütte.
Ja, aber es war auch genug Zeit in der Waldballerei, dass sie kurz miteinander reden können, als Mia und er sich wieder treffen, wo alle auch wieder mal 10 Sekunden einfach aufhören. Ja, das wäre mal so One Cut of the Dead, das so von außen dann zu sehen, wie da alle so stehen und so warten, bis es so weitergehen kann mit dem Schießen.
Ja. Ey, ich möchte nicht so hart klingen wie ihr. Ich hatte auch meinen Spaß mit diesem Film. Ich bin vor allem halt, und da bin ich auch, wie soll man sagen, vorbelastet. Mir hat halt vor allem die Liebe, die hier für Wu entgegengebracht wird und auch die Lust daran, gewisse Ästhetiken von ihm zu reproduzieren auf eine neue und moderne Art und Weise, das hat mir halt alles schon sehr gut gefallen, so. Aber ich kann auch nicht gegen die Punkte sprechen, die bereits genannt worden sind. Wie gesagt, Timothy Olyphant fand ich auch ein bisschen verschenkt, so, der hat gar nichts gemacht. Also ob der jetzt in dem Film gewesen wäre oder nicht, ich glaube, seine Rolle hätte auch jeder drittklassige Darsteller oder vielleicht einer aus Gangs of London irgendwie spielen können, so. Also das, ob der jetzt notwendig war, weiß ich nicht. Ich muss sagen, von den Nebenrollen hat mir nur die Partnerin von Tom Hardy hat mir gefallen. Und
trotzdem ist er halt am Ende irgendwie so ein bisschen so der Hauptantagonist fast schon, so der noch die letzte Szene bekommt, ne, Olyphant. So, das war so ein bisschen
gut,
so.
Gut, war er aber auch von Anfang an, ne? Also ich meine,
mit ihm geht ja alles los. Aber wie du halt sagst eben, ich fand ihn dafür auch sehr blass im ganzen Film eigentlich, dafür, dass er so ein bisschen mit die Hauptgegenfigur sei.
Ja, fast schon, ja. Das fand ich halt auch schade. Der ist halt, der ist nicht schillernd, der ist nicht hart genug, so. Hardy hat keinen so richtigen männlichen Gegenpart. Er hat halt nur diese asiatische Dame, die auch wirklich echt hart austeilen kann.
Und die ist ja auch nicht mal sein Gegenpart eigentlich.
Eigentlich nicht. Sie ist nur die rechte Hand der Triaden-Lady da.
Ja. Aber der Kampf war trotzdem geil.
Der Kampf war geil. Ja. Und ich hab die Vermutung, ich hab die Vermutung, dass die Dame, dass die auch bei dem einen der Baby-Assassin-Filme mit dabei war. So. Also irgendwoher kommt die mir bekannt vor. Die fand ich nämlich, die hat gut gekämpft, die hat einen geilen Skill gehabt, so, also die hat wirklich coole Bewegungen drauf gehabt. Und Hardy fand ich dann aber auch, muss ich sagen, da kommt ihm sein Brazilian Jiu-Jitsu wahrscheinlich echt zu Pass. Man kennt ja schon oder man sieht ja schon immer mal wieder diese Topstars, die dann durch so Action-Choreografien gepeitscht werden und wo man halt schon merkt, dass die halt schon A, ein bisschen auf die angepasst worden sind oder halt B, dass da jemand ist, der das jetzt macht, vielleicht auch gut macht, aber eben halt noch nicht lange macht. Aber hier bei Hardy fand ich, dafür, dass der halt so eine Abrissbirne auf zwei Beinen ist, hat der die Choreos echt gut hingekriegt, so. Also, das wirkte alles sehr flüssig und sehr ruppig und mit gutem Einsatz. Das fand ich geil. Und dann hat's auch so Momente, wenn er mit dieser MP einfach mal unter den Boden dieser Hütte einfach nur den Arm so reinhält und so richtig sprayt. Das fand ich so geil. Da habe ich über die Anlage richtig laut irgendwie mitbekommen, so. Das war, weiß ich, da hatte ich Bock, da hatte ich Laune. Ganz einfach.
Diese Assassin da, die Dame, das ist Michelle Waterson Gomez, die hat im Fright Night Remake mitgespielt. Die ist eine professionelle UFC-Kämpferin.
Ah, okay. Ja, dann muss sich mein Gehirn sie von da abgespeichert haben, wenn sie nicht noch was anderes gemacht hat.
Nee, sonst nur. Und MacGruber.
Ah, okay. Ja, aber wer jetzt in so einem direkten Vergleich, muss ich sagen, und ich finde Shadow Strays oder Codename 13, wie er auch heißt, ist somit eigentlich der beste Vergleich, den man aus diesem Jahr anstellen kann mit Havoc. Und da muss ich sagen, gefällt mir aber sowas wie Havoc immer noch einen Tick besser. Weil Tarjanto schon auch die ein oder andere Entscheidung trifft, wo ich mich so innerlich wirklich an den Kopf klatsche und frage, ey Alter, warum hast du denn das jetzt gemacht? Und dann ist der halt auch nicht so knallhart auf Fortsetzung
ausgelegt. Und der ging auch viel zu lang.
Ja, genau. Ja. Und der ging halt auch viel zu lang. Das muss man halt auch sagen. Ja, der Havoc scheint irgendwie eine lange Laufzeit zu haben. Aber nee, das sind 97 Minuten. Der Abspann ist halt wieder ewig. Und dafür ist das meiner Ansicht nach schon echt in Ordnung.
Ja, aber halt zu lang oder zu kurz. Also wie André schon sagt, eine Serie, auch so Timothy Olyphant da mehr Platz zu geben in so 5-6 Folgen, das wäre echt geil gewesen. Da noch eine Actionsequenz mehr drin.
Ja. Hätte, glaube ich, wirklich funktionieren können, das Konzept.
Dann diese Backstory ein bisschen, weil das muss einem ja bewusst sein, dass sowohl diese Vater-Tochter-Beziehung null funktioniert und dass man sich nicht um den Sohn von Forrest Whitaker kümmert, das muss einem ja bewusst sein, dass das nicht geht. Also ich meine, die Filme drehen, gucken doch selber auch Filme und wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert, was sie bei Filmen immer abfuckt. Und es wurde ja nicht mal irgendwie besser funktioniert. Also das mit der Tochter war, weiß man den Namen der Tochter? Nicht mal das, oder? Also wurde jemals gesagt, dass sie einen Namen hat?
Ja, er telefoniert doch am Anfang mit seiner Frau, nachdem er die Weihnachtsgeschenke gekauft hat.
Ja, stimmt, wo es so, es ist doch 10 Uhr, gebt die mal dran, ihr Sechsjährige gehen früher ins Bett. Ja. Wo man so denkt, was ist das denn?
Naja.
Wie gesagt, ich wollte den Film nur sehen wegen Action und alles
andere. Ja, klar, aber ich fände es halt schöner, weil bisher war die Handlung halt nicht eine Wartezeitüberbrückung zwischen den Action-Szenen, sondern war so, wo man so dachte, ach, ganz nice. Und selbst die in The Raid 2 oft auch kritisierte Handlung finde ich mega. Also Raid 2 hat eine super geile Story, finde ich.
Die Story von The Raid 2 finde ich auch deutlich besser als die von Havoc. Das ist halt
ja gut, klar. Das, ja.
Ist ein bisschen schade, dass der da auch nicht wirklich was rausgeholt hat. Aber ey, vielleicht war es eine Erfahrung, vielleicht hat er daraus gelernt jetzt. Vielleicht kann er halt einfach mit den Leuten, die Gangs of London produziert haben, deutlich besser zusammenarbeiten als mit Netflix so. Und vielleicht kehrt er jetzt auch erstmal wieder zurück in ein anderes Land, um da vielleicht mal wieder ein bisschen das zu machen, wo er sich so ein bisschen besser auskennt.
Ja, das hat beim Hardline Can Efrinol halt auch, der irgendwie die erste türkische Netflix-Serie da ein paar Folgen gedreht hat, halt auch gemeint, die kommen und du denkst, jetzt wird alles geil, jetzt beginnt dein wahres Leben, jetzt, das ist das größte Glück, was dir passieren kann. Und danach hat er auch gemeint, okay, es war furchtbar, es war alles scheiße.
Ja.
Und kann ja auch sein, dass Evans auch gedacht hat, ja geil, ich hab Bock, ich kann machen, was ich will, und dann merkt man, nee, geht doch
das
nicht.
Das hatte Efrinol in dem Interview, was wir mit ihm hatten, hier bei uns auch erzählt.
Ja, das stimmt, da hatte ich es nämlich auch schon, das kam mir so vage bekannt vor, dass
das er erzählt hat. Das erzählt er aktuell auf der Tour immer, weil er eben gesagt hat, dass halt dieses Independent-Kino ist halt seine Leidenschaft. Hm. Und es war für ihn halt am Ende immer einfacher, weil Netflix halt einfach so viele Regularien hat. Es war für ihn eine absolute Hölle, das alles dann einzuhalten und ja.
Ja, andererseits wurde unter Netflix-Flagge aber halt auch The Night Comes For Us ermöglicht.
Ja, und wurde der ermöglicht oder wurde der
das nur weiß gekauft? Ich halt nicht, das wollte ich mir noch angucken, weil wenn der ermöglicht wurde, dann fällt mir vieles schwieriger zu verstehen. Wenn der nur eingekauft würde, dann verstehe ich alles wieder. Ja. Das muss ich nochmal nachchecken. Und immerhin hat es auch dazu geführt, dass meine Freundin und ich gestern dann gleich nochmal angefangen haben, Apostel zu gucken.
Der meiner Ansicht nach auch vollkommen in Ordnung und machbar.
Also ich war jetzt positiv überrascht wieder. Ich hatte doch viel vergessen, weil ich den auch nur einmal geschaut habe, aber nice. Also gegen einen Horrorfilm nochmal von ihm hätte ich auch gar nichts einzuwenden.
Ja. So.
Kommen wir mal zu einem der beiden Schwarzenegger-Filme aus 1988, ja?
Ja, und zu einer Menge Kokainum. Es kommt eine Wiederaufführung von Red Heat von Walter Hill ins Kino an dem, oh Gott, welches Datum ist es? Am 6.5. Das ist ein Dienstag. Ja, also nicht auf einen normalen Donnerstag hoffen. Am Dienstag, den 6.5. kommt Red Heat nochmal ins Kino. Und für all diejenigen, die bislang hinter dem eisernen Vorhang gelebt haben, kurz einmal die Handlung zusammengefasst. Drogenfahnder Ivan Danko will dem sowjetischen Drogenbaron Rostavili. Okay, Viktor Roster hieß er doch eigentlich im Film. Naja gut, in den USA das Handwerk legen. In Chicago versucht er, den Megadealer zu stellen. Dabei wird ein amerikanischer Polizist getötet. Der schmierige Art Ritzig, der Partner des toten Polizisten, wird dem Drogenfahnder zur Seite gestellt. Er ist ein Schlitzohr und löst die Konflikte lieber mit seiner großen Klappe als mit brachialer Gewalt. Doch um den Drogenboss zu fangen, müssen die beiden notgedrungen zusammenarbeiten. Willkommen in einem Walter Hill Film.
Ja.
Was
ist es as usual?
Ja.
Der eröffnet mit der wohl schweißtreibendsten Saunasequenz der 80er.
Ja, aber geile Sequenz.
Ja.
Also ich mochte die.
Wo er da seinen den Aufgussstein in die Hand bekommt und erstmal den Typ aus dem Fenster prügelt. In den Schnee, das ist super. Aber können wir gleich erstmal mit den Elefanten im Raum sprechen?
Ja,
Arnold Schwarzeneggers Frisur. Oh. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, die ist halt russisch, oder?
Kannte ich.
Die macht mich fertig, diese Frisur. Dieser dreijährigen Igelschnitt, der killt mich jedes Mal. Das ist wirklich. Es sieht
ja, aber das war ja damals die Vorstellung, die hat halt Dolph Lundgren in Rocky mitgebracht und dann war die da. Und vielleicht hat auch Red Heat die mitgebracht, ich weiß nicht, aus welchem Jahr der Rocky ist, über den ich gerade spreche.
Diese Frisur macht mich jedes Mal fertig, ey.
Alle russischen Bösewichte, also das ist schon krass, wenn man so Filme nochmal so im Nachhinein guckt, wie viel die Klischee-Wahrnehmung über Russland aus den 80er-Jahre-Filmen geprägt wurde.
Total, das ist der Wahnsinn.
Also, obwohl man ja sagen muss, dass der Red Heat schon so ein bisschen zu dem Klischee, das vor allem ja so Rambo und Red Scorpion und sowas aufgebaut hat, obwohl Red Scorpion will ich jetzt nicht zu weit vorgreifen, nachher ist der später entstanden. Aber dass das Russenbild, dass zum Beispiel so ein Rambo und diverse andere Vietnam-Streifen, die dann rausgekommen sind im Zuge dessen, geprägt hatte, das bricht ja Red Heat schon ein bisschen auf. Mhm. Also, die werden ja nicht alle blöd dargestellt oder als weiß ich nicht, teeschlürfende Folterknechte so.
Ja, also er spielt schon ein bisschen mit diesen Klischees, aber klar hat man dann diese Frisur und denkt sich so, ja, okay, der hat genau dieselbe Frisur wie Dolph Lundgren in Rocky IV, der 3 Jahre vorher kam. Das sind die beiden einzigen Russen, die ich kenne. Wird schon so sein.
Ja.
Also wir waren da, ich meine, man hat, Red Heat habe ich leider auch damals, glaube ich, dann so mit 12 oder so gesehen, also nicht direkt da im Kino, aber sobald der VHS raus war, ging's ab.
Ja, aber sowas von.
Also, ja.
Ich hatte, und das ist dieses schöne Mysterium, ich hatte darüber einen Artikel gelesen, ich glaube, es war in der Zeitschrift Kino oder vielleicht auch in der Cinema, ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, aber da gab es dieses Bild, und es gibt es immer noch, dieses Bild von Arnold Schwarzenegger, der sich mit so einem Schwarzen in dem Knast kloppt. Also die stehen halt wirklich die Fäuste erhoben gegenüber und es sieht halt aus, als würden die sich jederzeit auf die Mütze hauen wollen. Das ist in dem Knast, wo er diesen Elijah interviewt, diesen blinden Gangleader. So, ja. Und ey, bis heute kein Anhaltspunkt zu dieser Szene. Wofür die da war, was die sollte. Und aber das war halt das Bild, was ich gesehen habe, wie Schwarzenegger vor diesem muskulösen, glatzköpfigen Mann steht und dann halt bereit ist, den da auf die Umme zu hauen. Ich wollte diesen Film sofort sehen. Ich wollte diesen Film sofort sehen.
Ja.
Und ich meine, ich war damals schon Schwarzenegger-Fan. Und als er dann halt endlich erhältlich war oder rauskam oder beziehungsweise verfügbar war, war es auch das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir, glaube ich, in der Bibliothek ausgeliehen. Und ich fand den cool. Vor allem, weil halt Walter Hill eigentlich alle seine Trademarks damit beibehält. Ne? Es sind diese beiden gegensätzlichen Cops, die müssen gezwungenermaßen zusammenarbeiten. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Das hat wieder was mit Drogen zu tun. Dann gibt's ein bisschen schwülstigen, homophoben und frauenfeindlichen Humor zwischendurch, so harte Sprüche und halt auch echt ein paar kurz coole Action-Set-Pieces, die heutzutage allerdings niemals mehr ausreichen würden für einen Actionfilm, glaube ich.
Ja.
Also, wenn du das, was Walter Hill mit Red Heat als Action anbietest, heutzutage einen Film bauen würdest, ich glaube, da fühlten sich sehr viele Leute vom Kopf gestoßen oder irritiert.
Absolut.
Ja, wenn so Havoc aussehen würde, dann hätten wir einen Stern gegeben.
Ja.
Und die Action ist trotzdem irgendwie ganz, also sie ist ja trotzdem ganz kernlich. Und ich hatte auch, also ich habe den damals zum ersten Mal im Fernsehen auf jeden Fall gesehen, so in den 90s, in meiner Jugend. Und dann später nochmal nachgeholt, irgendwie dann auf Blu-ray oder so oder im Streaming. Ich habe mir es, glaube ich, zum dritten Mal jetzt gesehen, zumindest bewusst, so richtig bewusst. Und ich habe doch immer vergessen, doch wie teils dann doch blutig die Shootouts sind. Weil ich habe ihn immer so als doch eher lustig im Kopf. Und er ist ja auch eine Buddy-Comedy, so eine Buddy-Cop-Comedy. Aber er hat trotzdem auch recht blutige Shootouts und doch ein paar kernige Szenen. Also er verbindet da schon auch so den Humor doch schon auch trotzdem mit einer recht brachialen Action. Aber sie ist natürlich von der Inszenierung jetzt relativ rudimentär, ne? Also das muss man halt schon sagen.
Ja, und so aus heutiger Sicht, also klar, aus heutiger Sicht ist der Film noch lustiger irgendwie, aber man merkt doch, wie perfide das war, also dass diese, wie Polizeigewalt dargestellt wird, irgendwie Ivan Danko, er schießt 7 Leute, Jim Belushi schießt auf einen und da kommt jemand anders und tötet den dann noch, er verletzt nur jemanden schwer, also der russische Polizist einfach, der für die Hälfte der Toten im Film verantwortlich, obwohl er Polizist ist. Der US-Polizist muss nur aus Notwehr auf jemanden schießen, der dann von jemand anderem getötet wird. Das ist halt auch so. Also
Das ist ja auch ständig so, dass halt Belushi ständig von Schwarzenegger, wegen Schwarzenegger in die Bredouille kommt halt.
Ja, ja.
Er muss seine Waffe abgeben, dann kriegt er von ihm gleich erstmal eine neue, er schießt damit gleich schon wieder dann 7 Leute oder so.
Ja.
Und auch dann am Anfang, wo die dieses Verhörgespräch da haben, Belushi halt so einfach nur mit Worten und Schwarzenegger ist ja, der dann hingeht und also Danko und ihm erstmal irgendwie den Finger bricht, so, wofür dann ja auch später wieder dann Disziplinarverfahren eingeleert wird und so. Also genau, der russische Agent wird da halt komplett als oder Cop wird da halt komplett als der Terminator wortwörtlich hingestellt. Ja, Belushi halt versucht sich bloß an alle Polizeiregeln zu halten.
Ja, ist ja auch auf dem Poster schon so ein bisschen verdeutlicht, wo halt Schwarzenegger gleich mit der Knarre dasteht und schon Jim Belushi hat halt eine Kippe im Maul und so einen Becher Kaffee in der Hand.
Ja, Ja. Das fällt schon hart auf, ja.
Ja, das ist aber so ein bewährtes Rezept in diesen ganzen Buddy-Comedy-Sachen, wo man so denkt, ja, okay. Also da ist ja auch Havoc nicht drumherum gekommen, nur hat es auch da, auch das Buddy-Cop-Ding konnte nicht ausgespielt werden zwischen den beiden ungleichen Charakteren, aber auch das, also es ist zu verlockend, das nicht zu machen.
Ja, total. Ja. Und halt allein Schwarzenegger halt, wie stoisch der da so spielt und halt so ganz eiskalt immer nur so ein Wort antworten und so. Das ist schon sehr, 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 sehr lustig.
Ja, und halt mit Dirty Harry vergleichen. Das war ja bei City High auch schon, wo er mit Dirty Harry verglichen wird. Hier wird es ja noch plakativer aufgegriffen als
Wer ist Dirty Harry.
Wie ist das Wetter in Moskau?
Heiß und nicht schwul.
Ja, also das ist echt wild.
Aber die durften ja sogar, das ist mir auch wieder aufgefallen, die durften ja wirklich sogar on set auf dem Roten Platz drehen und so damals.
Ja,
ne?
Das war der erste Film, der das durfte.
Das war ja auch was ganz Besonderes, genau. Ja.
Also der erste
lange
westliche.
Bevor die Scorpions da spielen durften.
Ja. Der erste Film, der erste westliche Film, dem das da erlaubt worden ist.
Das war ja ein Megapolitikum irgendwie und die mussten das ja echt tausendmal anfordern und ja, haben dann die Genehmigung bekommen. Ja,
ja, auch so dieser letzte Gag, also klar, der ist in einer deutschen Synchro entstanden, wo sie ihre Uhren tauschen und dann so ihr Rolex gegen 20 Dollar weg aus der DDR. Was 1988 jetzt auch nicht zu unterschätzen ist, so ein Gag.
Ja, im Original sagt der East German Watch for 20 Bucks. Ja.
Ja, aber so in Deutschland war das bestimmt im Kino damals ein guter Lacher.
Den Sittich füttern, ist das Russisch für Wichsen?
Oh, ich müsste ihn eigentlich noch mal auf Deutsch gucken. Ich habe jetzt im O-Ton geguckt. Ich glaube, gerade in der deutschen Synchro sind schon noch ein paar Banger dabei.
Ja,
also
englische Filme aus den 80ern darf man da nicht im Original
sehr gucken. Frei waren.
Wenn Arnold Schwarzenegger in das Hotel geht, ne, das ist auch so cool. Danko, gern geschehen.
Ja. Ja, das ist auch glaube ich auch. Ja, danko, thank you. Oder you're welcome, sagt er.
You're
genau.
Welcome,
You're welcome. sind schon gute Sachen dabei und auch, wie gesagt, die Action ist recht ruppig dafür und macht Spaß und Belushi und Schwarzenegger, gutes Duo auch einfach, funktioniert echt sehr gut und der hat einen guten Zug auch, der Film, keine Langeweile drin, also war echt ein schöner Rewatch.
Ey, und da hatte Belushi echt einen Lauf, ne? Da hat er halt wirklich ein paar ganz geile Filme gemacht. Den Real Man, den ich ja echt mag. Dann hat er meine Partner mit der kalten Schnauze, glaube ich, im gleichen Jahr gebracht. Plus Red Heat, wo er halt eigentlich die gleiche Rolle spielt, ne? Aber ich mochte James Belushi sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe den immer eine Zeit lang sehr, sehr gerne gesehen. James.
Das ist aber ein Red Heat, ist aber Jim Belushi.
Der aber im Original James heißt.
Das stimmt. Aber er wird überall Jim und das finde ich immer irgendwie super verwirrend.
Ja.
Also er heißt doch James Belushi.
Ja, mit
Adam, also James genau. Adam Belushi, aber wird immer als Jim Belushi
aber aufgeführt. Jim Belushi ist sein Künstlername quasi, aber sein richtiger Name ist James. Ja.
Also ich glaube, der tweetet doch jetzt auch nur noch unter James Belushi, oder? Also er nennt sich auch gar nicht selbst Jim Belushi, oder?
Ach so, ja, kann sein. Aber er wird halt überall noch so geführt halt.
Ja, und dann halt immer diese Verwirrung, oder weil es ja nur Blues Brothers gab, dass man immer John Belushi, also ich habe die immer ewig zusammengeworfen in einen Topf.
Nö, also bei denen war es irgendwie kurios, da habe ich gedacht, ach, das ist der Bruder? Okay, ja, cool. Das war damals also, noch die Zeit.
Ich konnte nie merken, wer ist.
Aber ich glaube, das war so damals noch, da war das irgendwie so ein bisschen gang und gäbe. Du hattest jetzt vier Baldwin-Brüder, du hattest die Waynes-Brüder, ja. Warum solltest du nicht auch die Belushi-Brüder haben? Also.
Ja, und dadurch, dass Film ja auch so verspätet kam, weil John Belushi ist ja 82 schon gestorben, aber das wusste man halt einfach gar nicht. Man hat dann irgendwann Blues Brothers gesehen und 5 Jahre später erfahren, dass die Person halt schon tot ist.
Wusstet ihr, warum sie am Ende Busse, sag ich mal, als Fluchtfahrzeug oder Action-Vehikel genommen?
Arnold doesn't fit in cars. Ja. Das ist auch gut.
Aber ich meine, er hat ja recht. Ja. Stell dir vor, die hätten Arnold in so einen Volkswagen gequetscht oder so. Ja. Wie scheiße hätten das ausgesehen?
Und das auch dieses, dass Walter Hill gesagt hat, dass er schon immer irgendwie einen Film mit Arnold Schwarzenegger machen wollte und dann aber gesagt hat, ja, ich wollte kein Science-Fiction machen, aber es ist auch schwierig, Arnold mit diesem Akzent irgendwie glaubhaft in einen amerikanischen Kontext zu bringen. Ja. So, dass die einzige Chance wäre, Schwarzenegger in einem Film unterzubringen, ist halt Science-Fiction.
Glaubhaft. Ja, oder Fantasy.
Ja.
Aber Science-Fiction, ich denke mal, da hat er halt auf das Terminator-Ding. Und ich meine, Danko ist ja Terminator, nur auf Russisch.
Ja, ist wirklich so. Deswegen meine ich halt dieses Stoische, dieses immer gerade, immer so ganz roboterhaft, das ist ja fast schon Terminator, ja.
Ja. Und klar, diese ganzen homophoben Gags und so überlagern den Film natürlich leider, aber so damals, 1988, wo Kalter Krieg ja jetzt schon noch ein Thema war, dem Publikum einen Russen als Helden darzustellen, der am Ende auch nicht einknickt oder so. Also er wird ja auch nicht besiegt und er wird auch nicht assimiliert. Die behalten beide ihre unterschiedlichen Ansichten, freuten sich aber trotzdem an. Also klar darf man sowas auch nicht so überschätzen. Es ist immer noch eine Buddy-Cop-Comedy, aber was da so versucht zeigen, ist schon nicht ohne.
Ey, und der letzte Satz im Film ist ja von Schwarzenegger ist ja auch: We're not politicians, we're cops, we can be friends.
Ja, weil also Gewalt verbindet.
Er macht ja genau Gewalt schweißt zusammen. Nee, aber er macht ja sogar so einen Handshake und sagt so, ey, wir beide, wir sind nicht das Weltgeschehen, wir sind einfach zwei Cops aus zwei verschiedenen Ländern, wir können uns mögen so, ganz unabhängig davon, was in der Welt abgeht.
Ja. Und das finde ich ein gutes Statement und das spricht aber auch immer wieder für das Kino von Walter Hill. Man erinnere sich halt zurück. Ich meine, er hat ja nun mal den Buddy-Cop-Action-Film oder die Buddy-Cop-Action-Komödie ja nun mal halt salonfähig gemacht mit 48 Stunden. Und was war das Thema in 48 Stunden? Rassismus. Da war der Weiße, der mit dem Schwarzen zusammenarbeiten musste gegen seinen Willen. Oder der Schwarze, der mit dem Weißen zusammenarbeiten musste gegen seinen Willen. Und die haben am Ende auch eine Brücke geschlagen. So. Und das ist immer dieses Thema ja bei Walter Hill in den Filmen, wenn man sich das mal anguckt, von eben nur 48 Stunden bis Red Heat. Es geht darum, Brücken zu schlagen. Deswegen setzt er ja auch immer diese Brücken so schöne Szene. Und ich fand hier auch wieder, man merkt hier auch wieder diesen Ansatz, im Polizeirevier, da sind wir ja nun mal häufiger, das ist da ja schon echt selbstverständlich, dass Schwarz und Weiß da nebeneinander agieren und gleichberechtigt sind und arbeiten miteinander. So, das fand ich auch immer interessant. Das ist etwas, was ich auch erst im Nachhinein gelernt und erfahren habe. Aber das spricht halt eben, oder das sind halt die eben genau die Merkmale des Kinos von Walter Hill.
Ja, wo wir jetzt schon so oft Walter Hill gesagt haben und wir auch drüber überlegt haben, ein Special zu ihm zu machen, eigentlich könnten wir das echt mal machen. Also über Southern Comfort würde ich auch gerne mal sprechen, so Warriors auch.
Ausgelöscht. Über Southern Comfort haben wir sogar schon mal gesprochen.
Wir hier im Podcast?
Über die letzten Amerikaner.
Nicht?
Vielleicht, als wir über die Bäcker-Auslage geredet haben am Samstagnachmittag.
Aber. Wow.
Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht.
Oh, das ist wieder so abwegig.
Ja. So. Nee, aber.
Mir war irgendwie so, aber wahrscheinlich dann nicht.
Johnny Handsome ist, finde ich, auch einer der ersten Filme, die sich mit so, ja, nicht Schönheits-OPs, aber mit so Body Veränderungen irgendwie beschäftigen. Also ich glaube, da gab es auch. Also ich glaube, man findet viele interessante Facetten in seinen Filmen.
Da hat er ja auch den richtigen Hauptdarsteller für gehabt.
Ja, das stimmt.
Ausgelöscht hier mit Nick Nolte. Den würde ich auch gerne mal besprechen wollen.
Und Last Man Standing geht auch
immer. Ja, der geht immer noch klar. Der geht immer noch klar. Ja, also ich finde, ein Walter Hill.
Kann man schon mal machen.
Ein Walter Hill Special sollte drin sein. Und Red Heat, ja, kann man schon mal machen, oder?
Ja. Ja, klar, im Kino geht das
gut. Auf jeden Fall, ja.
Das muss man natürlich ein bisschen als Kind seiner Zeit und dann eher die positiven Facetten wie diesen während des Kalten Krieges einen Russen als Figur, als positive Figur, oder nicht positive Figur, aber als nicht als jemand, der vom westlichen System dann irgendwie eingenordet wird, hinstellen. Und die Gags sind halt Kind ihrer Zeit.
Aber manche sind immer noch gut.
Ja, Dango gern geschehen, mega. Also.
Ja. So, und dann nochmal ein Shoutout an sowohl Ed O'Ross, Lawrence Fishburne und vor allem Gina Gershon, die diesen Film ja dann auch nochmal ein bisschen beleben und bevölkern und bereichern.
Mhm. Guter Cast, ja. Ja,
wirklich ein echt schöner, schöner Cast. Dementsprechend Red Heat, lasst es euch nicht entgehen. Arnold als Russe, Jim Belushi als Cop, kann man mal.
Ja, und sind auch Szenen in Österreich, in Ramsau gedreht. das heißt so, ich muss immer lachen. Wahrscheinlich heißt es Ramsau oder so, aber ich finde immer wieder den Namen lustig.
Ja. Alright. Und das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich glaube, Tino muss wieder ins Kino.
Das stimmt leider.
Ja, dementsprechend machen wir heute hier mal jetzt Schicht im Schacht. Wünschen euch eine schöne Restwoche und auch...
Ach warte, ich wollte noch was für dich als Shenwu, aber Teile von dem Score dieses Russian Street wurde ja noch in The Killer wieder benutzt, habe ich gelesen gehabt. Stimmt das?
Bei was jetzt?
Von dem, also steht in der...
Auch ach, das haben wir gar nicht gesagt. Ja, die Panflöten.
Ja, das... Die ja, genau, Panflöten. Das dachte ich, das willst du vielleicht noch erwähnen.
Ja, also genau wie John Woo hat Walter Hill verstanden, dass Panflöten einen Actionfilm erst richtig geil machen.
Und Peter Weir, der mit seinem Action-Klassiker Picknick am Valentinstag auch Maßstäbe im Panflöten-Segment gesetzt hat.
Also ey, Panflöten meiner Ansicht nach unterschätztes Element in vielen Filmen, sollte man öfter einsetzen. Ey, absolut. Jetzt mal ehrlich, wenn wir also ich
lange üben können wir die auch irgendwann spielen, das ist richtig.
Das ist richtig, aber wenn du hier, wie heißt der, Georges Samphire, Lonely Shepherd?
Ah ja, das hat er nicht so zu Klitoris oder Libido, wie hießen denn diese komischen Soft-Erotik-Dinger, wo immer diese Panflötenmusik
Bilitis,
läuft.
Bilitis.
Da läuft auch Panflötenmusik nämlich.
Ja, aber wenn wir jetzt Georges Samphires Lonely Shepherd hören, das Erste, woran wir denken, ist Kill Bill.
Nee, ich denke ja da eben nämlich an Bilitis, weil Georges Samphire hat ja diesen Soundtrack für Bilitis gemacht.
Ach so. Ja gut, wenn du da dich von diesen Filmen gedanklich
weniger lösen kannst. Ja, aber das hat mit Panflöte und dann kamen die Sachen, dann habe ich geguckt, das kannst du doch nicht für diesen Film gemacht. Und dann habe ich das gegoogelt. Und wenn man mal Bilitis sich anschaut, diese scheiß langweiligen Drecksfilme, die aber eine ganz geile Ästhetik haben, wo aber einfach nur die Filmlinse in allen Ecken ganz dick mit Vic Vaporub eingeschmiert wurde, um diesen Linseneffekt zu erzeugen.
Weichzeichner der Film.
Ja, also wie viel sieht man vom Bild? 10% oder so? Das ist krass. Also echt wie das Gewehr von so einem Scharfschützen, der ganz fettige Finger immer hat, wenn er das Visier dran schraubt.
Ja.
Da muss ich ja jetzt gleich nochmal mir einen Screenshot
machen. Ich hoffe, damit haben wir uns jetzt hier nicht irgendwie in Indizierungsgefilde begeben, aber ja. Nee. Bilitis, auch mal.
Ey, das ganze Filmplakat ist mit Weichzeichner überzogen. Da steht oben Hamilton und dann geht einfach Weichzeichner los. Als ob man so vor so einem Schaufenster steht mit so einer Folie.
Ja, aber das war damals die Info. Hamilton, mehr musstest du nicht wissen, dann wusstest du genau, was das für ein Film ist.
Ja.
Ja. Aber ihr wisst auch bei Arnold Schwarzenegger, was euch erwartet dementsprechend. Oder Walter Hill. So. Wie kamen wir jetzt auf Bilitis?
Wegen Panflöten.
Ah ja, Panflöten, genau. Panflöten sind ultimativ wichtig in einem Actionfilm. In diesem Sinne, flötet uns doch gerne mal ein paar Likes oder Daumen nach oben oder Abos in die Kommentare oder auf die Profile, die wir so besitzen. Überall, wo ihr uns folgen könnt, folgt uns gerne bitte, bewertet uns, das würde uns sehr freuen, das hilft uns auch immer gerne.
Ja.
Und ansonsten tretet bei unserem Discord bei. Das ist jetzt schon wieder, wir haben jetzt schon wieder diverse Diskussionen losgetreten, was mich sehr freut.
Absolut.
Und auch
ist Panflötenlabyrinth wirklich der beste Del Toro-Film? Da geht's heiß her im Discord, also kommt vorbei.
Und auch Star Trek, der Zorn des Pan, das waren schon echt gute Fortsetzungen.
Sehr gut.
Ja. Demnach, also, kommt gerne vorbei, tragt ein paar Pan-Filme ein und
ladet euch Panjabi MC ein.
Ja.
Auf der nächsten Masala-Kraut-Party auf jeden Fall aufstarten. Gut, ja.
Noch ein bisschen paar Tribute von Panflötem.
Also, ihr habt jetzt hier harte Vorlagen bekommen, seid kreativ, toppt das. Ja. Und ansonsten, ja, habt einen schönen Feiertag, habt eine schöne Woche.
Ja.
Kommt gut
durch. Bis Pan.
Bis Pan, ja.
Genau. Tschüss.
Tschüss.